Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute gleich drei Gäste eingeladen. Alle drei sind bekannt aus der Saison und eben darum soll es heute gehen. Wir wollen nochmal auf die Saison zurückschauen. Sie war am Ende sicherlich nicht das, was wir uns alle erwartet haben. Dabei sind unter anderem Daniel, der schon bei der Saisonvorschau dabei war. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Daniel hatte sich etwas mehr erhofft. Hallo Daniel.
Hallo. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben es zwar nicht mehr genau nachgehört, aber ich meinte, ich hätte sowas gesagt wie Platz 1 bis 6, also oberes Tabellendrittel, müsste meiner Meinung nach machbar sein mit dieser Mannschaft.
Es kam dann anders. Markus ist in der Saison zu uns gekommen, durfte dann das Dilemma live mit begleiten. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Und Max ist erst in der jüngeren Vergangenheit dazugekommen zu Total beglubbt. Da lief dann eigentlich schon gar nichts mehr in dieser Saison. Aber schön, dass du nochmal mit uns auf das ganze Elend zurückblickst. Hallo Max.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen uns so ein bisschen durch die Saison hangeln, haben uns so ein paar Tops, ein paar Flops rausgesucht. Wenig überraschend ist die Flop-Liste deutlich länger geworden. Wir müssen natürlich darüber sprechen, welchen Einfluss der Abgang von Guido Burgstaller auf die Saison hatte. Wir wollen natürlich auch über Alois Schwarz und Michael Kölner sprechen. Und auch nochmal schauen, was haben wir eigentlich von der Saison erwartet und am Ende vielleicht auch mal noch darüber sprechen, was wir uns von der neuen Saison dann erhoffen, denn es kommt zwar dann die Sommerpause, aber auch die ist ja meist schneller vorbei, als einem lieb sein kann. Daniel, du hattest es gerade schon angedeutet, du hattest irgendwie Platz 1 bis Platz 6 so ungefähr erwartet, je nachdem, wie die Saison halt verläuft, optimaler Verlauf, negativer Verlauf, am Ende ist es jetzt Platz 12 geworden. Wie kann man als Fan, also mir ging es nicht anders, wie kann man als Fan so dermaßen daneben liegen?
Also bei mir ging das im Verlauf der Sommerpause in so einer Wellenform. Also nach der verlorenen Relegation habe ich gedacht, das war's jetzt. Jetzt sind etliche Jahre zweite Liga zementiert, weil die Spieler haben jetzt gezeigt, dass sie alle relativ gut kicken können. Die werden jetzt alle wegverkauft an große Teams und ich habe dann wirklich halt so einen Ausverkauf der Mannschaft erwartet. Und dann war es aber irgendwie so über die Sommerpause, klar, Füllkrug dann weg und so, aber also Blum dann weg, aber die wichtigen Spieler, die sind dann irgendwie geblieben. Also Burgstaller, Markreiter, Bulthuis, Petrak, Behrens, Möwald, Leibold und so. Dann hatte ich die Hoffnung, dass Eras auch irgendwie einen Tick schneller zurückkehrt. Also der hat ja mehr oder weniger, wenn man ganz ehrlich ist, die komplette Saison jetzt auch nochmal verpasst. Die paar Spiele am Ende, die er dann noch mitgemacht hat, die zähle ich eher so zum Warmwerden. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, naja, so im Grunde, wenn die Saison jetzt anfängt, ist so der... Die stabilen Korsettstangen des Kaders sind geblieben. Wenn man da jetzt vielleicht noch mit ein paar Neuverpflichtungen und ein paar jungen Spielern das auffüllt, dann ist ja der Kern der Mannschaft, die letztes Jahr den dritten Platz geschafft hat, noch da. Warum sollte es dann also nicht funktionieren? Ich habe offenbar dieses Schema, dass Mannschaften, die in der Relegation scheitern, in der nächsten Saison sich immer schwer tun, irgendwie unterschätzt. Also Karlsruhe ging's so, der Westfortstadt ging's so, Kaiserslautern, glaube ich, war da mal so die Ausnahme von der Regel. Die haben, glaube ich, dann nochmal einen vierten Platz geschafft, wenn ich jetzt nicht völlig irritiert bin nach der verlorenen Relegation. Aber Bochum ging es ähnlich. Also das heißt, das scheint ein Schema zu sein, dass man, wenn man die Relegation zum Aufstieg in die erste Liga nicht packt, dass man dann in der nächsten Saison große Probleme hat. Und leider hat es dann auch den Club so getroffen. Ich weiß nicht, ob es Gesetz der Serie ist oder woran es liegt, aber aufgrund des Spielermaterials, um jetzt deine Frage nochmal zu beantworten, nach dem langen Monolog, war ich irgendwie der Meinung, da wäre mehr gegangen und deswegen habe ich mich so getäuscht.
Markus, ein Punkt, den Daniel jetzt nicht angesprochen hat, der vielleicht auch aber irgendwie mit da reingespielt hat. Es gab ja den Trainerwechsel vor der Saison. René Weiler ging nach Anderlecht, dafür kam Alois Schwarz. Von dem hatte irgendwie jeder Clubfan dann zunächst erstmal so den Eindruck, ne, der hat ja in Sandhausen immer eigentlich ganz ordentlich seine Arbeit gemacht, mit minimalem Etat da irgendwo, ja, in Baden-Württemberg im Niemandsland, eigentlich ganz vernünftig in der zweiten Liga gewirtschaftet. Jetzt haben wir nicht so viel Geld, haben aber den Kader, wie es Daniel gerade schon ansprach, so ein bisschen zusammengehalten, an der einen oder anderen Stelle auch verstärkt. Über die Transfers werden wir noch sprechen. Haben wir vielleicht auch alle irgendwie da ja einen falschen Eindruck gehabt oder hast du von vornherein gesagt, die Saison 2016, 2017, nee, das wird nichts?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir von der Verpflichtung von Alois Schwarz schon auch mehr versprochen. Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass er da in Sandhausen doch tatsächlich richtig gute Arbeit gemacht hat in den Jahren zuvor. Und von daher hatte ich mir eigentlich schon erhofft, dass er da in Nürnberg auch ein bisschen was erreichen kann. Dass wir nicht direkt mit um Aufstieg spielen, damit habe ich aber ehrlich gesagt auch gerechnet. Weil man darf nicht vergessen, dass wir in der Saison zuvor, als wir Tabellendritter geworden sind, einige Spieler dabei hatten, die wirklich über der 100%-Grenze regelmäßig gespielt haben. Und dass das nicht noch eine Saison so weitergehen konnte, damit habe ich eigentlich gerechnet. Aber dass wir natürlich dann nach 6 Spieltagen erstmal das Tabellenende zieren, also ich habe schon viel mitgemacht mit dem Club, aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
Max, abschließend, du, was waren deine Erwartungen an die Saison, die wir jetzt hinter uns gebracht haben? Ging es dir ähnlich? Warst du eigentlich verhalten optimistisch oder richtig optimistisch oder ging es dir da ganz anders?
Also ich muss sagen, ich war da eher verhalten optimistisch. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir in der Weiler-Saison einen ziemlichen Lauf hinten raus oder zumindest in der Mitte mal hatten, wo auch, ja, glaube ich, bis in die Saison auch eine Serie war, wo wir immer getroffen haben in jedem Spiel, was man jetzt ja uns gerade auf die letzten Spiele hin dann doch gewünscht hätte, mal das ein oder andere Tor mehr zu treffen. Natürlich schielt man immer nach oben, aber man muss ja auch sagen, dass die zweite Liga dieses Jahr deutlich stärker war mit wirklich starken Absteigern, mit Stuttgart und Hannover. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch eher aufs obere Mittelfeld geschielt, vielleicht mit Chancen auf die Relegation.
Jetzt rückblicken kann ich natürlich leicht reden, dass mit Stuttgart und Hannover natürlich ja eigentlich wenig zurückgekommen ist, wenn man bedenkt, dass mit Leipzig und Freiburg 2 hochgegangen sind, die jetzt international spielen. Aber sei es drum. Lasst uns mal so ein bisschen mit den Transfers nochmal anfangen, denn die waren ja dann teilweise eben auch im Sommer schon getätigt. Tobias Kempe, Max, ist da sicherlich jemand, von dem man sich sehr, sehr viel erhofft hat, wo dann vielleicht auch gar nicht so viel kam. Enis Alushi kam im Sommer, wo ich damals von St. Pauli-Fans nur gehört habe, was denkt ihr euch eigentlich? Warum holt ihr Enis Alushi? Also die haben alle gesagt, ihr habt doch eine völlige Vollmeise. Dann gab es dann so ein bisschen noch diese Paniktransfers von Mattausch und von Parker, der ja gefühlt nie in Nürnberg ankam. Edgar Sally kam, wo auch keiner wusste, wer das so richtig ist. Aber es war jetzt nicht so, dass die ganz, ganz großen Transfers irgendwie dabei waren. Und gerade der Mattausch-Transfer, mein persönlicher Eindruck, war gerade im Sommer dann schon irgendwie auch so ein Panikkauf, weil man gemerkt hat, ach du Scheiße, Niklas Füllkrug, der Ausfall macht uns doch mehr zu schaffen, als wir dachten.
Da gebe ich dir recht, wobei man sagen muss, dass die Hinrunde von Mattausch ja auch gar nicht so schlecht war. Also er hat ja, ich glaube, auch 5 oder 6 Tore gemacht in der Hinrunde. Und ich fand ihn spielerisch jetzt auch nicht so sehr viel schlechter. Ich meine, Füllkrug hat ja auch nicht von Anfang an getroffen bei uns. Dann das Thema Kempe, da sage ich immer, das ist so die typische 3 eigentlich, also so von der Schulnote die typische 3, der fällt irgendwie nie besonders positiv auf, aber ich finde auch nie besonders negativ. Das ist eigentlich ein relativ solider Spieler, der aber von dem man sich natürlich auch mehr erhofft hat. Also zumindest mehr Kreativität, die er eigentlich auch überhaupt nicht bringen konnte. Das Einzige, was ihn so ein bisschen ausgezeichnet hat diese Saison, war ja die Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt. Da hat er, glaube ich, 3 oder 4 Stück verwandelt. 2 sogar in einem Spiel gegen Karlsruhe. Und ja, auf die anderen Transfers, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich finde immer noch Sully einen guten Transfer. Ich denke, der hat Potenzial auch in der nächsten Saison, weil der gerade jetzt auch in der Rückrunde für mich immer jemand war, der das Spiel nochmal belebt hat, auch wenn er sich oft und gerne mal festgelaufen hat, aber ich finde auch halt einfach durch seine Schnelligkeit noch so ein bisschen Unberechenbarkeit ins Spiel gebracht hat. Aber gerade sowas wie der Parker-Transfer, der ja wirklich ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten er gespielt hat. Ich glaube, ein Tor gemacht gegen Bochum in dem verrückten Spiel. Aber ansonsten doch, um ein Fazit zu ziehen, vielleicht unter die Transfers doch unterdurchschnittlich. Also so niemand, der so wirklich eingeschlagen hat und sich auch in die, sag ich mal, in die Startformation gekämpft hat.
Ja, wie ging es euch anderen? Daniel, wenn du die Sommertransfers jetzt rückblickend betrachtest, ist das Zeugnis nicht sonderlich gut, oder?
Nee, muss ich tatsächlich auch so attestieren, dass man da irgendmal gehörlich daneben gelangt hat. Also gut, Kempe mit Abstrichen tatsächlich richtig festgemerkt, so solide Reißer nach oben, aber jetzt auch kein völliger Totalausfall. Der beste tatsächlich wahrscheinlich dieser Transfers, muss ich jetzt auch Max zustimmen, dann Sully, der wirklich dann Stabilität da hinten reingebracht hat, aber auch gleichzeitig Betrieb nach vorne. Das hat mir gut gefallen für einen Außenverteidiger. Aber der war ja dann auch irgendwie so in der Not nochmal dann im Winter da was transferiert, nochmal was dazugeholt.
Aber du hast dich gerade, wir sind nicht bei Konstan Chakba, wir sind immer noch bei Edgar Sully.
Entschuldigung, jetzt habe ich mich völlig verquatscht, stimmt. Sully, genau. Faden verloren.
Edgar Sully, mitunter immer mal verletzt, war am Ende dann beim Afrika-Cup, oder nicht beim Ende, sondern mittendrin beim Afrika-Cup, hat ja da dann noch die Vorbereitung verpasst. So sah es bei Sully aus, meiner Meinung nach. Also ich würde jetzt, um das vielleicht mal kurz aufzugreifen, mal einfach meine Meinung kundtun. Ich würde Max schon zustimmen, dass Edgar Sully nicht unbedingt ein schlechter Transfer war, aber er hat halt weite Teile seiner oder beider Vorbereitungen verpasst und war deswegen, glaube ich, nie so ein richtiger Bestandteil dieser Mannschaft im taktischen Korsett auch und hat da ja gerade in der Hinrunde sich auch die ein oder andere saudämliche gelbe Karte einfach abgeholt, weil er sich nicht so richtig im Griff hatte. Und das hat dann in meinen Augen so seine Leistung extrem geschmälert. Aber ich würde da Max noch zustimmen wollen auch. Also ich würde da nicht sagen, das war ein kompletter Transferflop, auch im Hinblick auf die Zukunft, der ist ja erst 23, ist das vielleicht ein ganz guter Transfer, aber jetzt nichts, was in dieser Saison sonderlich viel bewegen konnte, Daniel.
Ja, und jetzt habe ich auch meine Gedanken wieder ein bisschen geordnet, Entschuldigung. Genau, was mich bei Sully tatsächlich aufgeregt hat, war, was du schon angesprochen hast, diese Gelbsucht. Also gerade für einen Offensivspieler hat er sich ja teilweise für die dämlichsten Aktionen da gelbe Karten abgeholt. Und das, finde ich, ist halt im Offensivbetrieb nicht nötig, da irgendwie sich gelbe Karten abzuholen. Klar, ein Verteidiger, der muss halt manchmal in höchster Not eingreifen und dann volles Risiko gehen bei irgendeiner Grätsche oder so, oder bei einem Zweikampf, da kann es schon mal passieren, aber offensiv fand ich bei Sully war das auch wirklich immer Licht und Schatten. Also er hatte wirklich gute Aktionen, ist auch manchmal eingewechselt worden, hat dann gleich richtig Betrieb gemacht, ist viel angelaufen gegen die gegnerische Abwehr, da hat man wirklich gedacht, ja, der kann ja was. Und dann gab es aber wieder Spiele, wo ich mir gedacht habe, der kommt da rein und taucht gleich komplett völlig ab und passt sich komplett an das Niveau an. Der hat doch in der letzten Woche noch eigentlich ganz guten Betrieb gemacht. Also irgendwie war die Konstanz nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir in der nächsten Saison aber große Freude an ihm haben, weil wenn er nicht beim Afrika ist, vielleicht die komplette Vorbereitung dann mitmacht und vielleicht auch einen anderen Trainer hat, der ihm irgendwie anders ins Gewissen redet und der halt sagt, hier für jede, keine Ahnung, weiß nicht, ob es das noch so gibt im Profifußball, für jede gelbe Karte ein Kasten Bier in die Mannschaftskasse oder so. Vielleicht lässt er sich dann da etwas besser irgendwie ins Mannschaftsgefüge einpassen und vielleicht dann klappt das nächste Saison.
Markus, die Sommertransfers, um vielleicht mal noch auf die im Winter zu sprechen zu kommen, wo Daniel gerade schon so halb bei Konstan Chakba war. Die Sommertransfers haben ja noch eine relativ große Rolle gespielt. Also Sully hat zumindest seine Einsätze bekommen, Mattausch in der Hinrunde, Max hat es angesprochen, durchaus ja ein Faktor, bevor der dann auch irgendwie nach dem Winter in so ein Loch fiel. Tobias Kempe eigentlich immer eine Rolle gespielt. Und dann gab es im Winter noch so ein paar Verpflichtungen, unter anderem Mikael Ishak, Lukas Hufnagel, Konstan Chakba dann auch verletzungsbedingt nochmal eine Ecke später geholt, als da sich dann erst Herr Sepsi verletzt hat und dann auch noch Lippert. Insofern, ja, musste da dann auch irgendwie gehandelt werden. Aber sowohl Hufnagel als auch Ishak eigentlich mit ja sehr kleinen bis keiner Rolle, Philipp Förster, der ja auch immer als Vorverpflichtung quasi auf den Sommer verkauft wurde, eigentlich auch mit keinerlei Rolle. wie hast du diesen Wintertransfer oder diese Wintertransferfenster, das Wintertransferfenster erlebt?
Also bei manchen Sachen habe ich mich schon gefragt, was da der größere Sinn dahinter ist. Hauptsächlich war das bei Hufnagel der Fall, einen Spieler zu holen, der noch wo ich keine Klausel drin habe, dass ich ein Vorkaufsrecht habe, zu sehen, dass er wahrscheinlich dann wieder gehen muss. Also so zumindest mein Stand in der Winterpause. Jetzt so im Nachhinein zeigt sich ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn zumindest noch für ein Jahr ausleihen können, doch recht gestiegen ist. Von daher sehe ich ihn zusammen mit Konstant Dzagba, der mal vom Derby abgesehen, dann doch seine Leistung ganz gut abgerufen hat. Die beiden noch als beste Wintertransfers. Philipp Förster, weiß ich nicht. Ich habe ihn auch noch nie weder beim Training noch irgendwo im Spiel mal gesehen. Scheint aber wohl doch auch was zu können. Ist halt immer so die Geschichte, was Bonnemann auch immer sagt. Wir müssen, da wir das Geld einfach nicht haben, irgendwelche Transfers durchzuführen, einfach mal schneller sein als andere und dann halt ein Risiko eingehen und einen Spieler wie Förster dann eben mal eher verpflichten, bevor ein anderer Zweitligist kommt, der vielleicht in der letzten Saison in der Tabelle vor uns stand und so einem Spieler dann eine bessere Aussicht dann bieten kann. Von daher müssen wir mal abwarten. Das große, große Fragezeichen sehe ich in der Michael Ishak. Dass er Fußball spielen kann, hat er ja in der dänischen Liga bewiesen. Also hat er ja auch ganz gut getroffen. Allerdings in den Spielen, wo er bei uns auf dem Platz stand, war er wirklich kompletter Fremdkörper vorne drin. Also da müssen wir wirklich mal abwarten, wie sich das jetzt dann für die neue Saison dann so anlässt, wenn er da mal eine ganze Vorbereitung dann mitmacht.
Also gerade bei den Wintertransfers dann natürlich so ein Stück weit irgendwie, ja, vielleicht auch einen Vorausgriff auf die Zukunft, auch vor dem Hintergrund geschuldet, dass es da ja schon gar nicht mehr um so viel für den FCN ging. Ach, da war man ja nach der Hinrunde. Insofern vielleicht, ja, da ein bisschen auch perspektivisch gearbeitet. Aber insgesamt, denke ich, sind wir uns schon relativ einig, dass es transfertechnisch eher eine sehr durchwachsene bis maue Saison war. Also Highlight, glaube ich, halt echt Enes Alushi, wo keiner verstanden hat, warum der geholt wurde und der dann ja auch noch im Winter sofort wieder verliehen wurde, weil es dann da auch noch im Gebälk gekracht hat. Mal gucken, ob wir den von Maccabi Haifa wirklich zurückbekommen, ob es dann nochmal sich irgendwie an einen Tisch gesetzt werden kann. Aber Max, wir hatten bessere Transferjahre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, solche Ausfälle, also so ein bisschen ähnlich wie das Thema Ishak, sehe ich ja den Rurik Gislason, der das ja im letzten Jahr, glaube ich, war. Auch so ein Transfer, wo ich mir persönlich auch viel von dem versprochen habe, der ja aus Kopenhagen kam. Und auch bisher eigentlich noch nie gezeigt hat, wofür er geholt wurde. Also wirklich so ein robuster, schneller Mann, der sich auch im Strafraum mal durchsetzen kann. Sowohl Ishak als auch Gislason irgendwie die Skandinavier feuern irgendwie nicht so bisher. Und ja, also gebe ich euch allen recht oder auch dir, Felix. Wir haben schon bessere Transfers gemacht.
Dafür feuert jetzt einer, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, müssen wir noch kurz am Rand jetzt erwähnen. Dafür feuert einer mittlerweile in Skandinavien wieder richtig, Jakub Silvestre. Als der Vertrag dann aufgelöst wurde, geht zu Aalborg BK und trifft dort auf einmal, als wäre irgendwie nie was gewesen. Also mitunter brauchst du dann auch einfach nur ein neues Umfeld. Und das gab's halt leider dann beim Club für ihn nicht. Stattdessen gibt's das jetzt in Dänemark, wo er dann tatsächlich gut getroffen hat. Lasst uns dann gleich über den Guido Burgstaller Transfer sprechen, wo wir einmal im Transfermodus sind, denn der hat die Saison sicherlich extrem geprägt. der Wechsel nach der Winterpause oder in der Winterpause zum FC Schalke 04 für kolportierte 1,5 Millionen, wo er dann unter Beweis gestellt hat, dass er mehr als nur ein wirklich guter Zweitligastürmer ist. Das wollen wir hier auf meinsportradio.de gleich besprechen bei Total Beklubbt.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Wir haben uns gerade bei Total Beklubbt darüber unterhalten, ja, was wir von den Transfers, die Herr Bornemann getätigt hat, in und vor der Saison gehalten haben. Da ging es aber eigentlich mehr um die Zugänge. Wir wollen jetzt noch über einen Abgang sprechen, denn Guido Burgstaller hat den FCN gerade in der ersten Halbserie sehr, sehr getragen. Das mache ich immer noch mit Max, Daniel und Markus. Markus, Guido Burgstaller ist am Ende, glaube ich, immer noch Fünfter in der Torschützenliste der zweiten Bundesliga gewesen, weil er wirklich in der ersten Halbserie geknipst hat, als gäbe es keinen Morgen mehr, hat in 16 Spielen 14 Tore gemacht und die ein oder andere böse Zunge behauptet, damit den FCN zum Klassenerhalt geschossen.
Ja, da liegt man, glaube ich, gar nicht so falsch. Ich möchte es also jetzt mir gar nicht antun, da mal rauszurechnen, seine Tore, seine Treffsicherheit. Und dann die Rückrunde sozusagen hochzurechnen, wo wir da gelandet wären. Das war ja so schon am Ende noch knapp genug. Und von daher war Guido eigentlich unsere Lebensversicherung. Und das gleich in doppelter Hinsicht, weil so ein Spieler mit Ende 20 für 1,5 Millionen Euro ein halbes Jahr vor Vertragsende dann nochmal zu verkaufen, ist, glaube ich, auch nicht ganz so an der Tagesordnung. Und von daher hat er uns, glaube ich, auch nicht nur sportlich in der Hinrunde das Genick gerettet, sondern auch durch den Transfererlös dann finanziell nochmal.
Jetzt sagst du hier, Spieler Ende 20, Guido Burgstaller ist gerade mal ein bisschen weniger als 4 Monate älter als ich. Ich fühle mich nicht wie Ende 20.
Fast Daniel, schon 30 sozusagen.
Quasi schon 30, danke. Daniel, es ist lang und breit diskutiert worden, aber mich interessiert trotzdem deine Meinung dazu. Guido Burgstaller für 1,5 Millionen abzugeben, ist es der finanzielle Rettungsschirm des FCN gewesen oder wäre es eben beinahe dann in echten Abstiegssorgen gegipfelt. War es die richtige Entscheidung von Bornemann?
Nachdem ich mich ja vorhin schon als der komplette Trottel mit der Verwechslung von Jagba und Sully offenbart habe, muss ich jetzt nochmal nachfragen. Burgstaller, das war der Österreicher mit dem Bart, oder?
Eben jener.
Okay, alles klar. Ja. Dann, also so wie die Situation ja aussah, war es doch so, dass der Vertrag ohnehin zum Ende der Saison abgelaufen wäre und er ja schon relativ deutlich kommuniziert hat, ja schon vor Beginn der Saison, wo ja offenbar schon Wechselabsichten bestanden, dass er da auf jeden Fall in Nürnberg nicht verlängern wird, weil er auf jeden Fall nochmal erste Liga spielen will und offenbar zu dem Schluss gekommen ist, dass das in Nürnberg nicht möglich sein wird. Und ich weiß, natürlich ist es aus Fansicht immer irgendwie unverständlich und ärgerlich, wenn man halt einen Stürmer abgibt, noch dazu einen, der offenbar gerade so viele Tore schießt, wobei ich auch nochmal im Rückblick daran erinnern möchte, dass er die ersten, 3, 4 Spiele richtig lustlos über den Platz schlichen ist geradezu und man richtig gemerkt hat, er hat gar keinen Bock mehr hier zu spielen und sich dann zum Glück irgendwie gefangen hat. Oder man hat ihm halt dann nochmal ins Gewissen geredet und gesagt, hör mal zu, wenn du jetzt hier nochmal ein bisschen gut aufspielst, dann können wir auch bei dich einen besseren Verein raushandeln, weil ich weiß nicht, ob das mit Schalke schon so früh dann irgendwie feststand. Und deswegen aus Fansicht und aus spielerischer Sicht natürlich immer tragisch, aus Vereinssicht muss man wohl leider festhalten, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich weiß nicht, ob man anderswo zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal so viel für ihn bekommen hätte und lieber die 1,5 Millionen im Winter mitnehmen, als dann ihn am Ende der Saison einfach, ohne dass man irgendwas dafür bekommt, gehen zu lassen. Deswegen aus Vereinssicht und auch zur weiteren offenbar finanziellen Stabilisierung des Clubs dringend notwendig.
Daniel hat es gerade angesprochen, Max. Die ersten Spiele von Guido Burgstaller waren gelinde gesagt ausbaufähig, wo vielleicht eben genau das mitschwang, dass er im Sommer nicht wechseln durfte. Vor dem Hintergrund dann eben auch eine sehr, sehr nachvollziehbare Entscheidung des Vereins, dass man ihn im Winter dann gehen ließ, bevor man dann nochmal eben so ein paar Spiele von ihm um die Ohren gehauen bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei der Summe, die da im Raum stand, finde ich auch absolut richtige Entscheidung. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch ein paar Nebeneffekte gesehen. Wir haben halt in der Rückrunde deutlich weniger das Tor getroffen, deutlich seltener. Wir haben, wie vorhin schon angesprochen, mit Matosch auch einen Spieler, der, glaube ich, sehr von Burgstallers Spielweise profitiert hat, also auch viele gute Zuspiele bekommen hat. Und ja, vielleicht sollten wir es an der Ecke auch nochmal erwähnen. Ich glaube, die Schalker würden, glaube ich, ohne Burgstaller auch noch schlechter dastehen, als es jetzt schon da oder als es jetzt am Ende der Saison schon in der ersten Liga stehen. Ich glaube, für die war das ein absoluter Glücksgriff und ja, im Vergleich auch günstiger Transfer.
Dann machen wir das Transferfenster jetzt endgültig zu, auch wenn das, was Transfers oder keine richtigen Transfers in dem Sinne sind. Wir greifen nochmal vor, so ein bisschen in der Saison, gehen in den Winter, beziehungsweise ja, in das frühe Frühjahr hinein und lasst uns mal über was Positives sprechen, denn bisher waren wir ja doch ein bisschen sehr negativ unterwegs, Markus. Die Jugend wusste beim ersten FC Nürnberg durchaus zu begeistern. Es war dann nach dem Burgstaller-Abgang auf einmal schon vom neuen Burgstaller Abdelhamid Sabiri die Rede, der innerhalb von zwei Spielen dreimal traf. Dann kam, ja, ich glaube nach Spiel 4 oder 5 da die Verletzung, wo man dann schon dachte, okay, wird gar nicht mehr spielen in dieser Saison. Dazu dann Dennis Lippert, der als Linksverteidiger zu überzeugen wusste, Kammerbauer, der gute Spiele sowohl auf der im defensiven Mittelfeld als auch auf der Rechtsverteidigerposition hatte und dann wirklich wie Kai aus der Kiste, den da überhaupt keiner auf dem Zettel hatte, Eduard Löwen mit der vielleicht schönsten Frisur im FCN-Kader, aber mit einem Körper für einen, ja, ich weiß nicht, wie alt ist der? 23, na 20, glaube ich, mit einem Körper für einen 20-Jährigen, wo ich mir nur denke, wo zaubert er den her? Die vier waren auf jeden Fall Lichtblicke dieses Jahr, oder?
Ja, definitiv. Also das waren allesamt Spieler, die hatte mit Sicherheit keiner von uns auf der Rechnung, besonders Eduard Löwen nicht. Man muss leider auch sagen, unser ehemaliger Trainer hatte den wahrscheinlich auch überhaupt nicht wirklich auf der Rechnung gehabt. Umso schöner, dass die Jungen sich da ein bisschen freigeschwommen haben. Es war zum Ende dann ein bisschen schade, dass Dennis Lippert sich verletzt hat, weil in den Spielen, die er gemacht hat, war er für mich eigentlich auch bis zu dem Zeitpunkt der beste Linksverteidiger, den wir in der vergangenen Saison bei uns auf dem Platz stehen hatten. Und wir hatten da, glaube ich, schon einige mal durchprobiert. Und also es macht doch Mut, dass eine gewisse Durchlässigkeit von der U21 in Profikader da ist und die Spieler eben nicht nur dazu da sind, dass du dir die letzten 5 Minuten mal einwechselst, um die Minuten von der Uhr zu nehmen, sondern dass sie wirklich auch versuchen, Präsenz auf dem Platz zu zeigen. Also ich kann mich an so ein paar Spiele erinnern, wo Patrick Kammerbauer dann im defensiven Mittelfeld gespielt hat und die ganze Geschichte sehr, sehr abgeklärt für seine 20 Jahre da gelöst hat. Oder Eduard Löwen, der sich eigentlich von null in die Stammelf dann jetzt gespielt hat. Ich glaube, der hat bis auf ein Spiel unter Kölner alle Spiele von Beginn an bestritten. Und da muss man schon sagen, ja, da ist auf alle Fälle Potenzial da.
Daniel, geht es dir genauso, dass du das Potenzial in diesem ja jungen Grüppchen auf jeden Fall siehst, um es vielleicht mal so zu formulieren, Kammerbauer, vielleicht ja noch der erwartbarste, war letzte Saison schon Teil des Kaders, aber die anderen drei, wie gesagt, ja teilweise noch nicht mal letzte Saison beim FCN und jetzt auf jeden Fall dann am Ende, ich will nicht sagen unumstrittene Stammkräfte, aber sie waren auf jeden Fall ganz, ganz fest im Kader und auch sehr, sehr nah an der ersten Mannschaft, je nachdem, wie die Verletzten-Situation sich halt entwickelte.
Ja, absolut. Also um nochmal die Floskel zu bemühen, man hat da eben aus der Not eine Tugend gemacht. Also aus der Not, dass man halt viele Verletzte hatte, dass man halt transfermäßig auch nicht mehr irgendwie so wirklich hat zuschlagen können. Und dann hat man halt die Jungen hochgeholt und die haben dann eben gerade Visabiri oder Löwen ihre Chance genutzt. Und das ist tatsächlich auch das, ich weiß nicht, ob die Frage am Ende dann des Podcasts noch kommt, was wir für die nächste Saison erwarten, aber das ist dann tatsächlich das, was mich dann selbst als Clubfan irgendwie wieder ein Tick optimistischer stimmt, dass wenn man vielleicht mit denen in einer guten Vorbereitung, die auch in ein Mannschaftsgefüge einbaut, und das ist ja auch was, was wir vielleicht später noch besprechen werden, dass diese ganze Saison so ein Flickenwerk irgendwie war. Immer wenn man gedacht hat, zum Beispiel, ach, jetzt hat man so eine Formation gefunden oder jetzt steht mal die Viererkette, ist da einer wieder komplett irgendwie ausgefallen. Und wenn man das jetzt vielleicht für die nächste Saison einfach mal eben gerade auch mit einem Kölner, der die jungen Spieler ja auch kennt, teilweise dann aus dem Nachwuchsleistungszentrum, wenn man da was Gutes aufbauen kann, das stimmt mich sehr positiv. Und das ist tatsächlich, wenn man so was Positives für die Saison festhalten möchte, dann auf jeden Fall, dass von den jungen Spielern überraschend und überdurchschnittlich viele auch einfach wirklich auf einem guten Niveau in der Mannschaft mitgespielt haben.
Max, stimmst du dem Ganzen zu? Lippert, Kammerbauer, Sabiri, Löwen sind die Hoffnungsträger der Zukunft und gleichzeitig diejenigen, die diese Saison Spaß gemacht haben?
Was bleibt uns übrig? Also ich sehe das auch so ein bisschen so. Ich denke aber, das Ganze geht halt auch Hand in Hand mit dem, was Daniel vorhin schon angesprochen hat, dass eben ein Großteil der Stammkräfte aus dem letzten Jahr einfach ja unterperformt hat. Also ich glaube, ein Kammerbauer wäre halt nie so gefestigt in die Mannschaft gekommen, wenn ein Bretschko nicht so eine furchtbare Hinrunde gespielt hätte. Ein Sepsi auch, ja, aufgrund der Verletzungen teilweise, aber halt auch aufgrund einfach mehrfacher, unfassbarer Stellungsfehler, die nicht nur ein Gegentor gekostet haben, einfach unterperformt hätten. Und klar, natürlich ist das für mich jetzt auch was, wo ich gerne in die nächste Saison gucke und eben ja dabei sein will, wie die Spieler sich entwickeln, weil gerade eben in Spielen wie gegen Stuttgart hat man dann eben auch gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist.
Dann lass uns doch direkt über Stuttgart sprechen, wenn wir schon dabei sind. Ihr hattet es vorhin im Vorgespräch schon mal angesprochen, dass diese erste Halbzeit in der Rückrunde gegen VfB Stuttgart, Daniel meinte sogar das komplette Spiel, sehr, sehr positive Ereignisse oder Erkenntnisse vielleicht auch lieferte. Ich habe das Ganze ja schön vom Urlaub aus verfolgt oder eben auch nicht verfolgt. Max, was stimmt dich so positiv an dieser ersten Halbzeit gegen Stuttgart, dass du sagst, okay, wenn wir das auch nur annähernd abrufen können, dann wird es was?
Ja, ich sag mal einfach die Fähigkeit, sich einem übermächtigen Gegner entgegenzustellen und eben ja sortiert zu sein hinten drin. Und klar, machen wir uns nichts vor, das war in der ersten Hälfte größtenteils eben auf den Konter lauern, und das hat dann eben auch zweimal super geklappt, einmal durch Behrens und einmal durch das grandiose Solo von Cedric Teuchert. Aber einfach zu sehen, dass es eben funktioniert. Auch mit einer Mannschaft, die nominell schwächer ist, einen großen Gegner, der aufsteigen will, der den Aufstieg ja hätte klar machen können, schon fast mit 3 Punkten bei uns, er hat es ja dann mehr oder minder klar gemacht, aber zumindest in über 45 Minuten Paroli zu bieten und die eben auch erstmal zu schocken. Und man hat das den Stuttgartern ja auch deutlich angemerkt, dass die geschockt waren, also dass die eine Zeit gebraucht hatten.
Daniel, du meintest, wie gesagt, ja im Vorgespräch schon, dass sich das ganze Spiel eigentlich positiv gestimmt hat. Ist es vielleicht einfach auch dieser Fakt gewesen, dass man da eine Mannschaft auf dem Platz gesehen hat. Max hat es, glaube ich, gerade schon so versucht, ein bisschen auch anzudeuten, dass das eben nicht eine Leistung war, die durch individuelle herausragende Fähigkeiten einzelner Spieler allein zustande kam, sondern dass das wieder dieses Gefühl weckte, dass man über lange Phasen der letzten Saison hatte, dass da eine Truppe auf dem Platz steht, die sich gegenseitig ja füreinander den Arsch aufreißt.
Das auch, warum ich das auch als so Saison-Highlight, wie die anderen auch rausgepickt haben, war für mich aber so eine Mischung aus mehreren Faktoren, dass da alles gestimmt hat. Also fast volles Stadion, dann halt mit Stuttgart auch ein prominenter Name. Das hatte halt alles auf gleich mal so Erstliga-Flair, ne? Weißt du, großer Name, volle Hütte, gute Atmosphäre im Stadion. Und dann hat's halt auch tatsächlich den Punkt, den du ansprichst, Spaß gemacht, der Mannschaft seit langem mal wieder eine Nürnberger Mannschaft zuzuschauen, wie die gespielt hat. Und ich fand es total angenehm, dass die sich einfach mal nichts geschissen haben, einfach auf Augenhöhe mit Stuttgart, die zu dem Zeitpunkt ja schon wirklich dick im Aufstiegsrennen waren, also schon fast feststanden. Dass die einfach mitgespielt haben aus Nürnberger Sicht und jetzt man da nicht das Gefühl hatte, ah, da kommen die großen Stuttgarter und die spielen uns jetzt daher. Und ich fand es dann auch in der zweiten Halbzeit, ich meine, natürlich ist dann klar, dass dann ausgerechnet Ginczek wieder gegen uns treffen muss, das ist natürlich perfekt dann, das ist natürlich immer so beim Club, dass dann die ehemaligen Spieler uns noch ein Ei ins Nest legen, aber ich habe mich auch nach der Niederlage dann nur kurz geärgert, also natürlich ärgert man sich, wenn der Club verliert als Fan, aber trotzdem war das ein tolles Spiel und ich konnte danach auch einfach sagen, ja gut, hat halt nicht sein sollen, wie es halt so schön heißt, manchmal verliert man und manchmal gewinnt der andere, so ist es halt im Fußball und da war es jetzt aber so, dass ich mich trotz Niederlage dann eigentlich nur kurz geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, ja, aber ich habe ein schönes Spiel gesehen, ich habe eine gute Nürnberger Mannschaft gesehen, die auch über weite Teile mitgehalten hat, klar, gegen Stuttgart kann man halt nicht erwarten, dass man da irgendwie 90 Minuten, denen keine einzigen Torchance zulässt und das hat mir dann in der Summe einfach als Saisonhighlight als Spiel Spaß gemacht, da zuzuschauen.
Ging es dir auch so, Markus? Hat es in Summe einfach in der Partie wenigstens mal Spaß gemacht?
Absolut. Also ich habe es ja vorhin gesagt, diese erste Halbzeit gegen Stuttgart hat eben gezeigt, dass wir mehr können als das, was wir über weite Strecken der Saison gerade in der Hinrunde gezeigt haben. Da haben wir uns dann halt oftmals gegen spielerisch starke Mannschaften einfach hinten reingestellt, waren sehr tief gestanden, haben dann den langen Pass nach vorne gespielt und gehofft, dass wir irgendwie entweder Burgstaller oder Mattausch irgendwie erwischen, die dann das Ding dann schon irgendwie reinmachen. Aber gegen Stuttgart, da hat man wirklich gemerkt, dass die von der ersten Minute an wirklich probiert haben, das Ganze spielerisch zu lösen. Auch wenn da bei Stuttgart Namen dabei waren wie Maxim, wie Terodde und wie sie alle heißen, die ja nicht von ungefähr den VfB da an die Tabellenspitze geschossen haben. Und wir hatten da 4, 5 Spieler, die alle so um die 20 Jahre alt waren, und haben sich da einfach nichts geschissen und haben da wirklich Vollgas gegeben. Und das war so ein Spiel. Da kannst du dann auch mal verzeihen, wenn du in der Nachspielzeit dann noch das 2-3 dann kriegst. Da schüttelst du halt mit dem Kopf. Man ärgert sich, ist ganz klar, aber du konntest da an diesem Tag der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen.
Das war in weiten Teilen der Saison anders. Wir werden uns jetzt, denke ich, auch mal so ein bisschen durch die Saison hangeln. Die Flop-Liste liegt hier noch so vor mir und die ist dummerweise noch fast nicht abgearbeitet. Ich erinnere nur an eine 6-1 Klatsche von Eintracht Braunschweig schon am dritten Spieltag. Es gab andere unrühmliche Partien, über die wir uns unterhalten müssen. Das Ganze gipfelte dann am 23. Spieltag in der Entlassung von Alois Schwarz und in der ja vorübergehenden Installation und am Ende festen Verpflichtung als Cheftrainer von Michael Kölner. Das alles hier im großen Saisonrückblick bei Total Bekloppt.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Toulouse Jour, die French Open auf meinsportradio.de.
Hier im großen Saisonrückblick bei Total Beklubbt haben wir uns bislang ja über die Transfers unterhalten, über den Abgang von Guido Burgstaller. Jetzt haben wir festgestellt, dass zumindest das Spiel gegen Stuttgart, das am Ende 3-2 verloren ging in der Rückrunde, was ist, was uns positiv in Erinnerung blieb. Markus, Max und Daniel sind zu Gast und wir möchten uns nun mal so ein wenig durch die Saison hangeln und vielleicht nochmal rekapitulieren, ab welchem Punkt es auf gut Deutsch scheiße wurde. Aber Daniel, so richtig gut ging es ja eigentlich nie los, oder?
Nee, also ich kann mich erinnern, dass der Club am 6. Spieltag war es, glaube ich, ne, mit 2 Punkten Tabellenletzter war. Und man sagt ja auch immer so, ha, am Anfang soll man nicht alles gleich in die Waagschale werfen, da sind schon ganz andere Mannschaften super gestartet und dann am Ende dann trotzdem irgendwie mit leeren Händen dagestanden. Aber das fand ich schon sehr enttäuschend. Und das, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses 1-6 gegen Braunschweig, das war schon eine harte Packung gleich am 3. Spieltag. Also das war schon, der Fehlstart war da mehr als perfekt, muss man sagen, am Anfang der Saison.
Max, es ging mit 2 Unentschieden los. Das waren die 2 Punkte, die Daniel angesprochen hatte, gegen Dresden und gegen Heidenheim, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise zustande kamen. Dann gab es ja ein mühevolles 7-6 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln. Die Klatsche gegen Braunschweig, die Niederlage gegen 1860. Dann dieses völlig verrückte Spiel, das du, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen hattest, gegen Bochum, wo man 4-5 verloren hat. Es war dann auch... ja, gefühlt in jeder Partie irgendwas anderes, was überhaupt nicht passte. Wenn der Sturm traf, dann hat es halt hinten auch nur noch geklingelt. Wenn der Sturm ja wiederum nicht traf, dann war die Abwehr trotzdem eben ja nicht so sattelfest, dass man dann wenigstens ein 1-0 wie in der Saison davor vielleicht mal über die Zeit retten konnte. Dass das alles so sehr losholpert, war schon überraschend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch, sag ich mal, die Zeit, wo ein paar der Personalien noch ausprobiert wurden. Also ich habe mir jetzt auch gerade mal die Startaufstellung in der ersten Spiele angeguckt. Da steht immer mal wieder ein gewisser Herr Silvester in der Startaufstellung oder auch ein Herr Alushi, die ja dann die zweite oder die Rückrunde dann auch nicht mehr gesehen haben. Und ja, ich habe ja zum Beispiel hier das Spiel gegen Viktoria Köln, hier quasi Heimspiel für mich, in Köln mitverfolgt und das war ja wirklich eine Tortur. Ich hatte da auch einen Kumpel dabei, der FC-Fan war, der hat gesagt, komm, jetzt gehst du mal mit. Und wir haben uns wirklich dann an den Kopf gefasst, als das Ganze auch noch in die Verlängerung ging und dann ins Elfmeterschießen, weil es an dem Tag auch noch super warm war. Und das Spiel war wirklich ja eine Tortur zum Ansehen. Also ich habe mich wirklich entschuldigt bei ihm, dass ich den mitgenommen habe. Aber generell ja, also die ersten paar Spiele war auch überhaupt keine Linie zu erkennen. Wie gesagt, Personalentscheidungen. Ein Alushi, der wirklich nach 3-4 wirklich schlechten Leistungen dann immer noch in der Startaufstellung stand. Und ja, es hat sich dann wirklich erst festigen können, als, wie wir vorhin schon angesprochen haben, eben der Guido sich dann mal ein Herz gefasst hat und wieder angefangen hat zu treffen. Und das war ja auch so ein bisschen der Wendepunkt dann, wo es wieder nach oben ging.
Max hat es angesprochen, Markus. Es gab dann noch die 2-1 Niederlage gegen Fürth. Da hat dann Guido Burgstaller zwar getroffen, aber danach wackelte der Stuhl von Alois Schwarz schon bedenklich. Also das war ja Spieltag Nummer 6 dann, Tabellenplatz 18. Diverse Personalentscheidungen, die wenige verstehen konnten. Und da wurde, ja, Bornemann, meine ich mich zu erinnern, dann auch schon vorgeworfen, dass er eben zu sehr an Trainern festhalten würde. Wie ging es dir nach dieser Derby-Pleite?
Gut, ich sag mal, nach so einer Derby-Pleite, da ist man schon immer relativ arg angefasst und tut sich da schwer, noch einigermaßen das Ganze ein bisschen nüchtern zu betrachten. Allerdings war ja das Hauptproblem eigentlich schon, dass Alois Schwarz schon nach dem ersten Spieltag, nach dem Unentschieden in Dresden schon in der Kritik stand. Und das Ganze hat sich dann halt so langsam ein bisschen hochgeschaukelt, oder was heißt ein bisschen hochgeschaukelt, als wir nach dem Derby dann Tabellenletzter waren mit 2 Punkten. Aber ich glaube, wenn Bornemann da schon reagiert hätte, dann wäre wieder so dieses Übliche gekommen. Na, schau hin, beim Club, da werden die Trainer wieder verschlissen und das ist ja wie zu besten Rotzeiten. Und ich hab da so manchmal den Eindruck, egal was Andreas Bornemann da macht, im Prinzip wird es immer vom einem Großteil der Fans oder der Leute für falsch gesehen. In dem Fall hat er an Alois Schwarz festgehalten. Die nächsten Spiele hat sich ja dann auch bewahrheitet. Ich meine, der Club hat dann, glaube ich, ich müsste lügen, in 7 Spielen 5 Siege, 2 Unentschieden geholt.
Genau so.
Von daher konnte man schon sagen, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt auch richtig, an Schwarz festzuhalten.
Daniel, wie hast du das dann erlebt? Das ist ja manchmal auch noch so seltsam im Fußball. Wir waren damals 18. dann, haben gegen Arminia Bielefeld gespielt, nur 5 Tage nachdem es gegen Fürth auf die Mütze gab. Bielefeld seinerseits damals 16. und dann, Max hat es schon angesprochen, fing Guido Burgstaller an zu treffen, das Spiel wurde 3-1 gewonnen und es war, ich möchte jetzt nicht sagen, als wäre eine Last von den Schultern der Mannschaft gefallen, aber man hat 4 Siege hintereinander geholt, hat sich gegen Schalke im DFB-Pokal in der zweiten Runde anständig verkauft, ist dann mit 2-3 ausgeschieden. Es gab 3 weitere Spiele ohne Niederlage, Markus hat es schon gesagt. Und ja, auf einmal hatte man den Eindruck, vielleicht geht für diese Mannschaft doch irgendwas.
Ja, das war genau das. Also dieser klassische Knoten, der geplatzt ist, von dem man immer so schön spricht. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, jetzt hat sich da die Mannschaft gefunden, hat offenbar genug Selbstvertrauen jetzt auch, um Spiele ruhiger anzugehen und hat jetzt sich so nach den ersten 6 Spielen so ein bisschen geschüttelt. Also vielleicht, ich habe es extra vorhin und die anderen auch, aber danke, dass du uns nochmal erinnert hast, Felix, an die Derby-Niederlage, an die erste. Ich habe es vorhin versucht, nicht zu erwähnen.
Gerne.
und dass man irgendwie gesagt hat, vielleicht war das einfach so, so blöd wie das klingt, vielleicht war es im Derby dann einfach mal nötig, dass es da auch gleich, weil da natürlich immer mehr Druck auf dem Kessel ist, dann nochmal da auf die Mütze gibt und dass danach dann diese Befreiungsphase kommt, wo man dann einfach irgendwie punktet. Und es war ja wirklich so, dass man da eigentlich von einem kleinen Lauf sprechen konnte, weil man das Gefühl hatte, okay, jetzt wird auswärts wie daheim wird gepunktet und teilweise eben dann auch, also nicht oft, aber teilweise eben auch dann Dinger zu null und so. Also ich war da dann auf jeden Fall frohen Mutes und ich muss da auch absolut sagen, ich weiß auch nicht, ob das schon der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, sich davon alle Schwarz zu trennen, also vor dieser Serie, weil dann hätte es halt wieder geheißen, hier Bornemann, der hat ja keine Ahnung, was macht er denn, kauft einen teuren Trainer ein, kauft ihn auch noch von einer Mannschaft weg, jetzt schmeißt er nach 6 Spielen raus, das ist ja wieder der Chaos-Club so ungefähr.
Max, da waren, Daniel hat es schon angesprochen, durchaus auch Spiele dabei, wo man jetzt vielleicht nicht davon ausgehen konnte, dass man sie gewinnt. Union Berlin war, glaube ich, 2., als wir gegen sie gespielt haben. Das war, darf man, denke ich, durchaus so sagen, wahrscheinlich einer der glücklicheren Siege in dieser Saison. Aber es war zum Beispiel auch ein Spiel gegen Hannover dabei. Da war Hannover auf dem Relegationsplatz und da hat man auch eine wirklich gute erste Halbzeit damals gespielt. Da war Hannover sehr überrascht, wie diszipliniert Nürnberg spielt und umschalten kann. Hinten steht, da gab es auch einen 2-0 Erfolg, der ja vielleicht hinten raus ein bisschen erzittert wurde, aber keineswegs unverdient war. Also das war ja durchaus auch eine Phase mit einem Lauf, wo man den Eindruck hatte, okay, vielleicht ist man doch eben irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Spitzenmannschaften. Man hat halt dummerweise nur völlig den Start in den Sand gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, die ganze Hinrunde war, wie wir auch schon gesagt haben, sehr, sehr zerfahren. Ich habe mir aber, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt auch schon keine Hoffnungen mehr gemacht, dass es irgendwo Richtung Relegation oder ähnliche Ebenen ging. Und ich denke auch spätestens dann mit der Winterpause haben sich dann auch mit dem, was war das, 8. Platz, glaube ich, haben sich dann die meisten auch von diesem Traum verabschiedet, gerade dann nach dem Burgstaller-Abgang schon. Aber man muss, ja, ich muss euch da eigentlich auch einfach nur beipflichten. Das war wahrscheinlich die beste Phase auch in dieser Saison, wo wirklich mal so ein bisschen was wie Konstanz zu erkennen war und gerade auch mit dem Hannover-Spiel auch die würde ich jetzt sagen, nach Stuttgart der zweitbesten Saisonleistung auf jeden Fall. Und ich meine, das Spiel haben wir gewonnen.
Aber ihr habt es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, ist das, oder du hast es gerade gesagt, Max, war das eben alles auch so ein bisschen auf tönernen Füßen gebaut? Also ich erinnere mich noch an dieses letzte Spiel, diese ungeschlagene Serie gegen Würzburg. Das war ja in Dummheit auch fast nicht zu überbieten, das muss man ja einfach so sagen. Da hat man dann hinten raus noch 2-2 gespielt. Irgendwie muss man im letzten Endes dann sagen, also das war jetzt keine sonderlich souveräne Vorstellung, nachdem man sich da halt auch einfach innerhalb von, ich glaube, 1,5 Minuten waren das ja nur, 2 Stück hat einschenken lassen von einer Mannschaft, die vorher jetzt auch nicht wirklich auf dem Platz war, und nachdem man sich vor der Halbzeit irgendwie ja ein bisschen glücklich, vielleicht auch mit einem Tor belohnt hatte, und dann kam halt dummerweise gleich auch Stuttgart, und jetzt steht hier auf der Flop-Liste eben auch das 1-3 dann im Heimspiel gegen Sandhausen, war das eben alles doch ja ein Stück zu sehr auf tönerne Füßen, Daniel?
Muss man rückblickend wahrscheinlich so festhalten. Also, dass man sich da auch wohl so ein bisschen hat täuschen lassen von der Euphorie von dieser Siegesserie, dass man sich gedacht hat, ja, lass den Schwarzsommer machen. Und klar, der Saisonauftakt wurde gehörig in den Sand gesetzt, aber man sieht ja, dass sie es können. Und jetzt haben wir vielleicht den Anschluss wieder hergestellt nach oben. Und ich weiß nicht, ich würde da schon Max so ein bisschen widersprechen, dass ich jetzt nach dem 8. Platz nach der Hinrunde nicht das Gefühl hatte, alle haben schon gesagt, ach, das wird eh nichts mehr mit Aufstieg dieses Jahr, brauchen wir gar nicht mehr hinschauen. Also klar, die typischen Kommentare gibt's natürlich immer, aber ich zumindest hatte schon noch in der Hinrunde dann das Gefühl, naja, so weit ist es da gar nicht nach oben. Und wenn man jetzt wieder so eine Serie wie in der letzten Saison hinlegt, dann ist man auf einmal doch wieder nah dran, zumindest am Relegationsplatz.
Zumal wir ja die letzten 2 Spiele vor der Winterpause eigentlich auch noch gewonnen haben. Ne? Wir haben in Düsseldorf gewonnen, wir haben zu Hause gegen Kaiserslautern gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt standen wir eigentlich auch gar nicht so schlecht. Klar, es war der 9. Platz, aber trotz allem, also ich denke, wenn Guido Burgstaller geblieben wäre, dann hätten wahrscheinlich noch einige weitere gedacht, dass wir da vielleicht noch ein bisschen vorne ranschmecken können. Aber ich denke, spätestens dann, als der Transfer von Guido Burgstaller dann feststand, waren, glaube ich, alle Euphorien, die sich da hätten bilden können, dann, glaube ich, endgültig erstickt.
4 Punkte waren es ja auf Platz 4 zur Winterpause, 7 auf Platz 3 und auch auf Platz 2. Also ich glaube, ich bin auch eher so ein bisschen bei Daniel. Ich hatte es nur nicht so komplett beerdigt. Mir war aber auch klar, wenn da was gehen soll, muss es richtig, richtig für uns laufen. Und da war es dann vielleicht auch eben ja so ein bisschen eine Euphoriebremse bei mir. Das möchte ich vielleicht noch kurz ansprechen. Dass anders als in der Saison davor, wir in der Hinrunde mitunter zu Hause überhaupt nicht gut aussahen. Hattet ihr dafür eine Erklärung? Lag das auch an diesem verpatzten Saisonstart, dass wir zu Hause nicht so richtig auf die Beine kam und dann unter anderem ja gegen 1860 auch verloren hatten in der Hinrunde, dass da der Druck für die Mannschaft vielleicht ein Stück zu groß war, Max?
Kann man sagen, weiß ich aber jetzt auch nicht, wo ich das ganze Ding irgendwie einordnen soll. Vielleicht kann auch jemand anders einspringen. Also ich kann mir das nicht wirklich erklären, warum das zu Hause nicht geklappt hat. Ich denke halt, also viele Spiele, ich habe ja zum Beispiel das Spiel gegen Düsseldorf auch gesehen, da waren wir auch nicht wirklich besser. Das waren halt, sag ich mal, zwei Aktionen, auch wieder 2 Einzelaktionen. Einmal ein Burgstaller, der bei einem hohen Ball von Bretschko übrigens richtig steht, und ein Mattausch, der halt einen Konter ausspielt. Aber also ich hatte auch das, wir haben, wenn wir gewonnen haben, dann immer irgendwie relativ knapp, und ich finde, so richtig souverän haben wir diese Saison eigentlich nie gespielt. Also weder auswärts noch zu Hause. Deswegen weiß ich nicht genau, woran es am Ende gelegen hat. Aber mir hat diese Saison ganz einfach die Souveränität, auch mal zu sagen, hey, wir kontrollieren ein Spiel, wir spielen jetzt mal ein Spiel runter, auch wenn wir mal 1 oder 2-0 in Führung sind. Das hat mir dieses Jahr so absolut gefehlt. Und ich bin ja auch mittlerweile bei dem bei dem Status angekommen, wo ich mir sage, ja, solange wir nicht 4-0 führen, freue ich mich auch schon gar nicht mehr, weil ich eh weiß, dass der Gegner noch mindestens ein, zwei Tore schießt. So. Also mittlerweile so zynisch bin ich geworden.
Daniel, geht's dir genauso, dass du sagst, 3-0 reicht nicht, Hannover sei Dank? Aber gerade auch diese Heimgeschichte, Auswärtsgeschichte, war ja in der Hinrunde wirklich eklatant. Da waren wir ja 14. gemeinsam mit 1860 in der Heimtabelle und 1. in der Auswärtstabelle.
Ich glaube, das liegt an diesem grundsätzlichen Problem, was der Club schon länger hat und was auch diese Saison sich vielleicht noch stärker manifestiert hat als in der Saison davor, dass der Club immer ein massives Problem hat, das Spiel zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt eine Theorie, dass ich so diese Heimschwäche auch erklären kann, weil da halt natürlich dann die Mannschaften hinkommen und sagen so, hier, wir sind die Gäste, macht ihr mal das Spiel. Und dann kann der Club teilweise mit Ballbesitz überhaupt nichts anfangen und gab dann Spiele, wo man dann irgendwie hinten lag, obwohl man irgendwie 60%, 70% Ballbesitz hatte und trotzdem irgendwie überhaupt nicht es geschafft hat, irgendwie ein Spiel aufzuziehen. Und das ist meiner Meinung nach die ganze Saison der Hasenfuß gewesen und das merkt man dann eben genau daran, dass wenn man halt auswärts spielt, dann ist man selber auf einmal der Gast, kann erstmal die Heimmannschaft machen lassen und dann klappt's halt auf einmal, weil man dann halt irgendwie mal Konter spielen kann. Man muss nicht das Spiel machen und das ist jetzt meine Theorie, dass das irgendwie in diesem Jahr das ganze Problemfeld war, dass uns irgendwie ein Spielmacher zumindest fehlt, der irgendwie ruhig hinten rausspielen kann. Vielleicht war das einfach im letzten Jahr Eras, der irgendwie hinten die Ruhe gehabt hat und deswegen auch dafür gesorgt hat, dass wir mit Ballbesitz was anfangen konnten.
Markus, ist das eine These, die du unterschreiben würdest und passt es vielleicht auch ja zu einem Eindruck, den ich persönlich gewonnen habe in den letzten Jahren auch, dass wir uns gegen große Mannschaften, denen wir den Ball geben können, deutlich leichter tun?
Also ich kann das genauso unterschreiben. Also das ist auch das, was ich denke, was unser ganz großes Problem ist. Das haben wir ja nicht nur diese Saison gehabt, dass wir Probleme haben gegen Mannschaften, die eigentlich spielerisch uns unterlegen sein müssen, da das Spiel aufzuziehen. Das haben wir ja eigentlich gefühlt schon seit Bundesliga-Zeiten. Gegen FC Bayern haben wir so oft richtig gut ausgesehen. Und wenn wir gegen Mitabstiegskandidaten zu Hause das Spiel haben machen sollen, sind wir eigentlich ganz bös gescheitert. Und das ist eine Geschichte, die zieht sich schon wirklich seit ein paar Jahren so hin. Und erklärt zum einen, dass wir eben gegen schwächere oder eigentlich uns unterlegene Vereine uns immer ein bisschen dumm anstellen und erklärt aber auch wiederum solche Leistungen wie in der Hinrunde ein 2-0 gegen Union, 2-0 gegen Hannover, dass der Club das einfach besser kann. Reaktiv zu spielen, aber wir schaffen es einfach nicht in den letzten Jahren, dass wir selber auf dem Spielfeld agieren. Und das ist, glaube ich, das, wo wir auch für die Zukunft mal sehen müssen, dass wir da irgendwie einen Hebel ansetzen können.
Glaubst du, dass das eine Kopfsache ist oder ist das taktische Ausrichtung vom Trainer? Also, dass die Mannschaft vorher taktisch falsch eingestellt wurde?
Ich weiß es nicht. Also, wenn wir uns das jetzt mal so in der Vergangenheit angucken, ist ja eigentlich seit Hacking so, dass wir eigentlich immer nur reaktiven Fußball gespielt haben. Also unter Hacking kann ich mich erinnern, dass der zum Teil ein Julian Schieber, der eigentlich Mittelstürmer war, schon als ersten Verteidiger eingesetzt hat, der 90 Minuten lang die gegnerischen Innenverteidiger angelaufen ist. Aber wir haben es ja seit Hans Meyer eigentlich nicht mehr geschafft, ein Spiel mal wieder wirklich zu gestalten.
Ich würde aber auch an der Stelle sagen, dass das Ganze dem Kader geschuldet ist. Also ich glaube halt auch, um ein halbwegs ansehnliches, sicheres Offensivspiel aufzubauen, das nicht aus Kontern besteht, brauchst du halt auch Spieler, die das spielerisch leisten können, die halt nicht nur einen sauberen Pass spielen können, sondern halt mehrere saubere Pässe hintereinander, die Laufwege erkennen. Und ich glaube halt auch einfach für eine Mannschaft, die limitierter ist, ist es halt auch deutlich einfacher, reaktiv zu spielen und einen, ja, auf eine gegnerische Mannschaft zu reagieren, die Räume zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Das ist ja auch, wenn man in die erste Liga guckt, gelingt das ja den wenigsten Mannschaften wirklich, der anderen Mannschaft das Spiel aufzudrängen. Eben auch, weil es dann vom System taktische Umstellungen gibt, die vielleicht ein Team dann im Spiel schon wieder, sag ich mal, zwingen zu reagieren. Und ich glaube, so weit sind wir einfach spielerisch. Also sowohl taktisch als auch spielerisch nicht.
Aber vielleicht sollte man da eben trotz allem mal den Hebel ansetzen und einfach mal versuchen, ein bisschen mutiger zu spielen. Klar kann es in die Hose gehen, wenn du gegen Stuttgart die erste Halbzeit in der Rückrunde führst du 2-0, weil du in der ersten Halbzeit einfach mal mutig gespielt hast. Zwar aus einer gesicherten Defensive heraus, aber dann den Ball laufen lassen und nicht einfach nur auf Fehler von Stuttgart zu hoffen. Klar kann es dir dann passieren, dass du solche Spiele verlierst, aber ich glaube, die Zuschauer und auch die Mannschaft selber haben von solchen Spielen dann mehr davon, als durch irgendein gerumpeltes 1-1 zu Hause gegen was weiß ich, oder das 2-2 gegen Würzburg, wo du einfach nur mit Gewalt versuchst, doch noch einen Punkt an über die Linie zu retten.
Ja. Ich sehe aber ganz ehrlich, dass die erste Halbzeit gegen VfB Stuttgart schon eher in dieser reaktiven Sicht, also ich glaube, wo wir stärker waren, war dann die zweite Halbzeit, weil ich denke, wir waren dann am Schluss auch relativ nah am 3-2 und das war für mich eher die Phase, wo wir auch Offensivspiel gezeigt haben, wo wir auch Chancen rausgespielt haben, weil die, ich sag mal, sowohl das 1 als auch das 2-0 sind ja beide aus ja, Fehlern der Stuttgarter entstanden, die dann einfach zu langsam waren oder nicht auf den Teucher zugegangen sind. Also ich fand jetzt in der ersten Halbzeit offensiv selber gar nicht so viel, war da selber gar nicht so viel da. Da war eher, was war eher der Fall, dass sich die Stuttgarter da einfach festgelaufen sind und auch einfach überhaupt keinen Zugang in den Strafraum bekommen haben und wir dann eben aus der gesicherten Defensive die Konter gespielt haben. Also da auch eher wieder reaktiv. Also mir dann, was die Offensive anging und auch der Wille, auf die Tore zu kommen, eigentlich die zweite Halbzeit da sogar, oder zumindest die letzte Viertelstunde, sagen wir mal, da besser gefallen. Weil das eben, sag ich mal, eher aktives Offensivspiel war.
Aber das würde ja deiner These widersprechen, dass das am Spielermaterial liegt. Also im Grunde sagst du dann damit, ja, die Spieler können das ja. Und ich glaube, eine dieser viel kritisierten Spielweisen unter Alois Schwarz war ja dieses Hoch und Weit nach vorne, dass einfach nur die Bälle nach vorne gedroschen wurden. Und ich finde, auch wenn es danach dann mit Abstrichen nicht immer so gut geklappt hat, aber ich finde schon, dass man unter Kölner halt gemerkt hat, dass wieder mehr versucht wird zu spielen und teilweise dann auch durchaus ansehnlichen Fußball gespielt hat. Vom Ergebnis hat es dann vielleicht nicht immer geklappt, aber das ist ja dann der nächste Schritt. Also würde ich jetzt tendenziell schon sagen, dass wir Spieler haben, die das können. Und ich frage mich halt dann tatsächlich, woher die Maßgabe kommt, dass man dann einfach nur diese weit nach vorne Dresch-Taktik spielt.
An der Stelle grätsche ich mal ganz kurz rein. Wir werden die Frage nämlich gleich beantworten. Machen eine ganz kurze Pause hier bei Total Bekloppt, bevor wir uns dann eben auch über Alois Schwarz und seine Hoch und Weit bringt Sicherheit Taktik unterhalten und dann natürlich auch darüber, was unter Michael Kölner anders war.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Bekloppt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nachdem ich hier gerade unfreundlich dazwischengrätschen musste, als sich Daniel, Markus und Max darüber unterhalten haben, ob der erste FC Nürnberg nun nicht das Spielermaterial hat, um den Gegner zu beherrschen, oder vielleicht auch ja die taktische Einstellung falsch ist, wollen wir einfach genau an der Stelle fortfahren. Daniel, es ging um Alois Schwarz und darum, warum er denn die Bälle weit schlagen lässt. Und ich meine, Markus wollte darauf was antworten.
Ja, ich glaube, das ist auch oftmals die Angst der Trainer. Oder was heißt Angst? Ein Trainer wird an den Punkten gemessen. Und gerade in Nürnberg, wir sind ja jetzt nun nicht bekannt, dass wir Trainer, die nicht den Erfolg bringen, den sie eigentlich bringen sollen, dann ewig mit durchschleifen. Und so hat sich das, glaube ich, in den letzten Jahren bei uns ein bisschen so eingeschliffen. Dass die Trainer sich dann halt lieber sagen, bevor wir hier jetzt mal irgendwie groß Harakiri oder die schöne Spielerei auspacken, versuchen wir es doch einfach mal, die Punkte irgendwie über die Zeit zu bringen. Und man sagt ja auch immer so, das schleift sich in einem ganzen Verein ein. Also das kann positiv sein, so wie Football Total, was bei Ajax in den 70ern gespielt wurde, das ist halt so eine Spielphilosophie. Und ich glaube, das hat sich bei uns über die Jahre jetzt einfach so auch ein bisschen eingeschlichen, dass sich keiner dann mehr großartig getraut hat. Das Umfeld wird halt bei uns sehr, sehr schnell nervös. Denk nur einfach an die Kritik nach dem ersten Spieltag, nach dem 1:1 in Dresden. Da hat, glaube ich, auch unseren Trainern ein bisschen so der Mut gefehlt, denke ich. Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, ich glaube, dass es bei Michael Köllner da ein bisschen anders sein könnte.
Wenn niemand was sagen möchte, dann erzähle ich mal kurz, was ich davon denke. ich glaube, Max hat nicht ganz unrecht mit seiner Behauptung, dass das ein generelles Problem ist, das nicht nur den ersten FC Nürnberg betrifft. Also die erste Liga mit der zweiten zu vergleichen, ist zwar immer ein bisschen kompliziert, meiner Meinung nach, aber gerade in der ersten Liga ist es ja wirklich auch was sich über, ja, man möchte sagen, 14 von 18 Mannschaften erstreckt, dass die ein Spiel auf keinen Fall 90 Minuten beherrschen können, auch nicht 60 beherrschen können und damit unter dazu neigen, dass die Spiele sehr, sehr hässlich werden, einfach auch, weil eben keiner gewillt ist, das Spiel zu machen, weil jeder Angst hat, mittlerweile in den Konter zu rennen, weil das Pressing und das Umschaltspiel so viel Einzug in den Fußball gehalten hat, in den aktuellen, dass es einfach eine sehr, sehr große Gefahr ist, da in so eine Situation reinzurennen. Und dass deswegen, glaube ich, auch viele wirklich hässliche Spiele mittlerweile in der ersten Liga gespielt werden. In der zweiten Liga kommt dann, glaube ich, meiner Meinung nach halt erschwerend hinzu, dass das Spielermaterial vielleicht nicht das Perfekte dazu ist oder das oftmals nicht perfekt geeignet ist, um, selbst wenn du gewillt bist, ein Spiel überhaupt über so lange Zeit zu dominieren oder über eine komplette Spielzeit zu dominieren. Deswegen ist dieses Stuttgart-Spiel vielleicht am Ende tatsächlich einfach die perfekte Mischung auch gewesen. Zu sagen, okay, wir lassen die erstmal kommen, die sind tendenziell die besser besetzte Mannschaft, wir lassen die das erstmal machen. Wenn wir da sogar Profit rausschlagen können, dann ist es umso besser. Ansonsten haben wir auf jeden Fall vielleicht noch Körner, um im zweiten Durchgang, die dann auch so ein bisschen zu überrumpeln, auf einmal nicht mehr hinten drin zu stehen, sondern selber am Spiel teilzunehmen. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein Stück weit die Mischung aus all diesen Faktoren und dass Alois Schwarz dann, glaube ich, den Ball nach vorne dreschen ließ, war auch, ja, wie es Markus schon so ein bisschen ansprach, dieser ganzen Unruhe um den Verein herum geschuldet, dass man dann da versucht hat, bloß hinten nicht wieder die Kiste voll zu kriegen, also dreschen wir mal nach vorne. Und es ist vielleicht ein Stück weit auch einfach Guido Burgstaller geschuldet gewesen, weil da vorne stand nun mal einer, der sich zur Not durchwühlen konnte.
Ja, genau.
Und einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen, weil das Markus meinte, es gibt nicht so viele, die bereit sind, dann ihren Stil durchzuziehen. Ich erinnere an einen, der das in Nürnberg bereit war zu machen und worin das gipfelte. Das ist vielleicht nicht unbedingt das positivste Beispiel. Also Gert-Jan Verbeek war dann eben zu besessen von seiner Idee, Fußball zu spielen. Da wäre mir ein bisschen mehr Pragmatismus lieber gewesen am Ende.
Das ist richtig. Er hat's dann wirklich zu sehr übertrieben. Können wir aber auch gleich wieder so eine Parallele zum Stuttgart-Spiel ziehen. Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit auch gewünscht, dass wir vielleicht einfach mal probieren, ein bisschen weniger Fußball zu spielen und uns mehr aufs Verteidigen konzentrieren. Vielleicht hätten wir dann gegen Stuttgart vielleicht sogar die drei Punkte über die Zeit gebracht. Aber das, ja, da fehlt halt auch so ein bisschen die Ausgeglichenheit. Aber diese Ausgeglichenheit kannst du halt auch nur haben, wenn du beide Varianten auch mal spielen kannst. Und die Jungs, die haben halt auf dem Platz gesehen, Mensch hoppla, gegen Stuttgart, da können wir spielerisch jetzt was reißen. Warum sollen wir uns da irgendwie zurücknehmen? Vielleicht hat der Trainer von außen dann auch nicht so die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen drauf hinzuwirken. Und ja, also kann man fast sagen, die Trainerlaufbahn von Gert-Jan Verbeek in Nürnberg in einem Spiel, das kommt da, glaube ich, ganz gut hin.
Ich weiß nicht, ob Max oder Daniel noch was zu unserer Diskussion sagen wollen, woran es liegt. Ist es Spielermaterial, ist es Trainerentscheidung?
Sehr gerne. Also ich finde, also nennt mich naiv, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sich ein Trainer in der zweiten Bundesliga in die Kabine stellt und sagt, wir machen jetzt hoch und weit und wir versuchen die Dinger hinten raus zu klären und dann gucken wir, was vorne passiert. Also ich glaube eher, dass Schwarz schon eine Spielidee hatte, aber das wahrscheinlich auch einfach aus anderen Gründen, die sich mir jetzt momentan nicht erklären, dass es einfach nicht funktioniert hat und dass die langen Bälle dann eher ein Resultat dessen war, dass einfach die Spielidee von ihm nicht aufgegangen ist oder die Spieler das nicht umsetzen konnten oder wollen. Aber ich kann es, also ganz ehrlich, kann es mir nicht erklären oder find das irgendwie eine sehr, sehr dumme Vorstellung, dass ein Trainer das wirklich macht. Er sagt, ja, wir haben vorne den Guido, schießt den irgendwie an, der trifft schon.
Also da muss ich dich jetzt gleich mal deillusionieren. Ich war vergangene Saison im Sommer zweimal unter Schwarz beim Training und genau diese Spielzüge sind geübt worden. Ne? Hinten ein bisschen querspielen und dann explosionsartig den langen Ball vorne auf die Stürmer zu spielen. Und das hat mich letzten Sommer schon echt genervt, dass sowas im Training geübt wird, anstatt irgendwelche Ballstaffetten da mal auszuprobieren. Und ich denke schon, dass das bei Schwarz zumindest zum taktischen Verständnis gehört hat, dass das ein Großteil seines Spiels, glaube ich, mit ausgemacht hat.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich möchte auch, ohne jetzt Burgstaller schlechter zu reden, als er war, aber ich fand den auch nicht so den tollen, wie hat Steffen immer gesagt, Turmstürmer oder so. Also ich fand den auch immer besser, den Burgstaller, wenn er mit Ball gegen die Abwehr anlaufen konnte. Und der hing teilweise ja auch in manchen Spielen, der wird jetzt rückwirkend so glorifiziert, aber hing der auch 80 Minuten vollkommen in der Luft. Und klar, dann hat er vielleicht einmal seine Chance gehabt und dann hat er auch sein Tor gemacht. Das war ja gut dann. Aber trotzdem hatte ich da auch immer das Gefühl, dieses Lang und Weit behagt ihm da jetzt auch nicht so wirklich, weil er dann halt teilweise vorne alleine gegen eine Viererkette spielen muss und selbst wenn er da vielleicht mal an einem vorbeikommt, hat er trotzdem noch drei Leute, die ihm auf die Socken hauen. Also ich bin da tatsächlich schon irgendwie der Meinung, dass das taktische Maßgabe ist. Also ich bin ja dann auch immer in so Spielen echt froh, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel Petrak hinterläuft und sich anbietet und einfach offenbar entweder die taktische Maßgabe oder er selber merkt, hey, ich muss jetzt gerade mal meinem Innen- oder Außenverteidiger helfen, damit er den Ball nach vorne bringen kann, anders als einen weiten Schlag. Und wenn dann, oder Behrens sich mal hinten den Ball abholt. Und sofort hast du doch, wenn da einer von denen mit hinterläuft, eine Anspielstation und dann hast du zumindest die Gefahr, dass nach einem weiten Ball, der Gegner den Ball bekommt, ist relativ hoch. Also ich würde sagen, in 3 von 4 Fällen ist das halt einfach so, weil dafür haben wir halt dann wirklich nicht das Spielermaterial, um vorne diese Bälle wirklich dann weiter zu verarbeiten. Also das ist immer so ein Schuss ins Glück. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass da ein Trainer mit einer anderen Spielidee, der dann vielleicht einfach sagt zu den Innenverteidigern, also klar, wenn's wirklich brennt, Lichterloh oder so, dann sage ich auch nichts, dann hauen mal raus. Ey. Aber wenn du sagst, du bist jetzt nicht unter Bedrängnis, hast jetzt vielleicht einen Spieler nur vor dir, dann Kopf hoch und schau, wo stehen jetzt beispielsweise Behrens und Petrak und auch diese Spieler konkret anweisen, lauft zurück und helft eurer Viererkette, damit die den Ball oder damit die Mannschaft den Ball geordnet rausspielen kann. Das ist doch eine taktische Anweisung, von der ich persönlich zumindest der Meinung bin, die kann die Mannschaft problemlos umsetzen. Da würde ich absolut widersprechen, also, dass wir da nicht das Material dafür hätten.
Machen wir uns das nicht zu einfach? Also das sind doch auch taktische Anweisungen, sag ich mal, die ich aus der Jugend noch kenne, aus dem Jugendfußball. Ich habe immer den Eindruck, das ist irgendwie komplexer und wir reden da auf, weiß ich nicht, also von der Zweitligamannschaft verlange ich ein anderes taktisches Verständnis als, ja, hinterlauf den mal oder unterstützt die Viererkette. Weiß ich nicht, aber vielleicht bin ich da, habe ich da auch einen zu hohen Anspruch an das Ganze.
Man muss das ja auch nicht so durchspielen, den Stiefel. Man kann ja auch durchaus mal variieren, dass man einfach vorher das abspricht, dass man sagt, wenn die anderen 1-0 führen und ihr merkt, der Druck wird viel zu groß, dann gerne mal wieder auf die langen Bälle umschalten. Dann spielen wir mal 10 Minuten einfach wieder lang hoch und weit, um uns einfach mal ein bisschen zu befreien. Oder wenn man halt sagt, wir fangen erstmal mit lang hoch und weit an, schauen, was der Gegner macht. Und wenn wir merken, hey, die überlassen uns den Ball, dann spielen wir ruhig hinten raus. Also man hat ja schon als Trainer auch Möglichkeiten, sowas vorher in einem Spiel anzulegen. Und jetzt dürft ihr mich gerne naiv nennen, aber natürlich ist das billiges Fußball-Einmaleins, dass man den defensiven Mittelfeldspieler anweist, wenn die Viererkette den Ball hat, dann rennst du nicht blind nach vorne, sondern dann läufst du zurück entgegen der Spielbewegung so ungefähr. Aber gut, Fußball ist ja dann auch irgendwie kein Hexenwerk, sondern man kann doch mit so einfachen Mitteln auch einfach mal einen ruhigen Spielaufbau hervorrufen. Und dann ist es mir im Zweifelsfall lieber, auch wenn dann vielleicht im Stadion schon die ersten Pfiffe kommen, aber dann spiele ich lieber einmal hinten wieder über die Viererkette rum, als den Ball nach vorne zu dreschen, wo er dann mit ganz, ganz hoher Sicherheit dann weg ist.
Ich glaube, das hat in den letzten Spielen unter Kölner ist es ja auch des Öfteren praktiziert worden, oder was heißt des Öfteren? Das war ja mehr oder minder seine Spielidee. Wenn du gesehen hast, wie Petrak, teilweise Behrens, aber auch sehr, sehr oft dann in den letzten Spielen Löwen sich dann zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, während die beiden Außenverteidiger extrem hoch standen, es war da immer eine Anspielstation da und das konnte ich unter Schwarz ehrlich gesagt nie erkennen, dass sowas mal versucht wird, sondern da ging's Markreiter auf Bulthäus oder auf Hofland oder auf Mühl, die Innenverteidiger haben sich hin und her gespielt, dann ging es einmal zum Außenverteidiger und dann hat irgendeiner der Innenverteidiger einfach mal blindlings nach vorne gespielt. Und es waren gerade in der Hinrunde sehr, sehr wenige Anspielstationen da und das hat sich in meinen Augen in der Rückrunde schon extrem verändert.
Ja, aber auch weil das Personal ein anderes war. Also gerade auf den Außenverteidigerpositionen halt mit einem Kammerbauer und einem dann am Ende mit Chuck Bauf links eindeutig auch offensiver ausgerichtet. Und wie du sagst, dass du dann halt hinten auf eine Dreierkette verschiebst im Offensivspiel und zwei eher offensive Außenverteidiger hast, die sich auch nach vorne durchsetzen können. Also ich weiß nicht, lass mal die Torvorlagen von Bretschko und Sepsi in der Hinrunde zusammenzählen. Ich glaube, viel kommt da nicht zusammen. Vielleicht auch schon allein die Pässe, die in die Offensive gingen von den beiden, da kam auch nicht viel an. Flachpässe, einfache Pässe.
Jetzt muss ich an der Stelle nochmal einhaken. Es ist ja auf jeden Fall so, dass Kammerbauer und Lippert beide schon in der Startelf standen, als Alois Schwarz dann das Ruder noch in der Hand hatte. Und an der Stelle muss ich, glaube ich, mal unsere fußballtaktische Laiendiskussion auch so ein bisschen beenden, weil uns läuft ein Stück weit die Zeit weg, wenn wir noch einen Trainer entlassen wollen und noch einen vorstellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Alois Schwarz mit einem komplett anderen Spielermaterial von Löwen vielleicht mal abgesehen gearbeitet hat als Michael Kölner. Und dennoch hat doch Alois Schwarz am Ende, am Ende nicht, eigentlich mit Beginn der Rückrunde, irgendwas das Genick gebrochen. Wir haben noch 4 Punkte aus 6 Spielen geholt mit Alois Schwarz in der Rückrunde und dann wurde es irgendwie doch allen zu viel, bezeichnet mal wieder das Derby gegen Fürth verloren, an das ich mich nicht gerne erinnere und über das wir auch nicht sprechen müssen. Aber Daniel, was war es am Ende? Warum hat man dann eben doch gesagt, komm Alois Schwarz, jetzt geht's vor die Tür? War dann da die Angst tatsächlich zu groß, dass der Trend eben nicht des Nürnbergers Freund ist und in die völlig falsche Richtung zeigt?
Ja, und ich finde, Schwarz war von Anfang an kein großer Anwalt seiner selbst, wenn ich es mal so formulieren kann. Also ja. Es gibt ja Trainer, wo du sagst, selbst wenn es nicht so klappt von den Ergebnissen her oder sowas, aber die stellen sich hin, die reden Klartext, die sind medienwirksam. Und ich finde, bei Schwarz, da hat es mich immer gestört, dass der so unbeteiligt und emotionslos war. Also klar, wenn ich irgendwie Ancelotti bei Bayern bin, dann kann ich es mir erlauben, mich irgendwie ohne große Reaktion an die Seitenlinie zu stellen und Kaugummi zu kauen, weil da gewinnst du eh das Spiel so ungefähr. Aber da hat es mich bei Klub und bei Schwarz schon gestört, ob wir da 3-0 hinten lagen oder 2-0 geführt haben, der stand immer an der Seitenlinie, als ob er gerade auf den Bus wartet. Und das hat natürlich in der Summe noch dazu mit der Tatsache, dass er oft nie reagiert hat aufs Spiel, also im Sinne von Platzverweise, dann diese zwei Tore da gegen Würzburg innerhalb von eineinhalb Minuten oder was das waren. Also, dass er dann nicht gewechselt hat, dass er dann nicht irgendwelche taktisch umgestellt hat, dass man auch wirklich als Fußballleihe, der ich bin, zugegebenermaßen, hast du recht, Felix, aber ich dann trotzdem irgendwie gemerkt hätte, okay, jetzt wurde irgendwie was umgestellt, jetzt wurde irgendwie gesagt, hey, wir schalten nicht um auf irgendwie Dreierkette oder bitte mal die Außenverteidiger nicht so weit aufrücken, weil gerade machen die Gegner mir viel zu Druck. Und das hat mich so gestört, dass man irgendwie das Gefühl hatte, er reagiert da gar nicht auf das Spiel und wechselt dann auch nicht, wenn man irgendwie eine rote Karte und einen Elfer bekommen hat, dass man dann irgendwie sagt, okay, jetzt müssen wir hier defensiv umstellen oder sowas, deswegen schnell einen Wechsel oder so. Das ist alles nicht passiert. Und deswegen hatte ich das Gefühl, in der Melange hat sich das dann zu einem, okay, das muss doch besser gehen, wenn man einen Trainer hinstellt, der vielleicht mehr von außen noch auf die Mannschaft einwirkt. Und zu diesem ganzen, er war kein guter Anwalt seiner selbst, dann gab es ja auch dieses Interview, wo er dann gefragt wurde, ob das mit dem Burgstaller-Transfer, weil er im Vorfeld gesagt hatte, dass wie soll man denn erfolgreich spielen, wenn quasi die besten Spieler wie Burgstaller, die Torschützen, dann immer gleich gehen. Und dann hieß es, ja, ist das denn keine Ausrede? Und dann hat er gesagt, ja, wieso ist das denn keine Ausrede? Also das war vielleicht in dem Fall, in dem Moment einfach irgendwie ungeschickt formuliert, aber sprach auch wieder dafür, dass er eben nicht der große Medienprofi und Rhetoriker ist, also sich schwer selbst verkaufen kann. Und klar, wir hatten vorher einen Weiler, der war ja, glaube ich, studierter Medienwirt oder irgendwie sowas. Der konnte sich halt ganz anders ausdrücken und das war, glaube ich, das Problem, dass man da halt auch gesagt hat, wir sehen keine Spielidee. Er kann das, was er offenbar vielleicht machen will, nicht verkaufen rhetorisch. Und außerdem sehen wir nicht, wie er versucht, auf die Mannschaft einzuwirken. Diese Gründe in Kombination.
Sind es Argumente, Markus, die du nachvollziehen kannst und die du so unterschreiben würdest?
Absolut. Also ich gehöre zu den ganz Eisenbereiften, die sich eigentlich jede Pressekonferenz vor dem Spieltag anschauen. Und auch da hat er gezeigt, er war immer so emotionslos drin gesessen. Ich habe mir dann vorgestellt, was macht denn der, wenn die Mannschaft mal 2-0 zur Halbzeit zurückliegt, guckt er dann auch wie der liebe Onkel von nebenan. Und du hast ja gemerkt, es war eigentlich nie so, dass wir mal komplett wie ausgewechselt aus der Kabine rausgekommen sind. Dass du dir gedacht hast, oh, jetzt hat er aber in der Kabine ganz schön eine Ansage losgelassen und die Jungs, die traben jetzt. Er konnte da die Spieler ja auch gar nicht wirklich erreichen, weil er ihnen eigentlich von Beginn der Saison an immer auch ein Alibi geliefert hat. Er hat ja schon nach den ersten paar Spielen immer wieder vorgerechnet, wie viel Tore oder Scorerpunkte mit Schöpf, mit Kerk, mit Blum und mit Füllkrug abgegeben wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da Spieler im Kader wäre, dann würde ich mich da auch ein bisschen untergebuttert oder das ist der falsche Ausdruck, ein bisschen zurückgesetzt vorkommen. Und das hat man dann bei Kölner eben gleich gesehen, von Beginn an hat er gesagt, wir brauchen da nicht zu reden, welche Spieler nicht mehr da sind. Das sind andere Spieler da, die sind nicht ohne Grund hier im Kader, sondern weil wir an sie glauben. Und so redest du dann Spieler eben auch stark. Und das konnte Schwarz, glaube ich, von Beginn an nicht.
verheerendes Urteil über Alois Schwarz, das hier gefällt wird. Max, ja, letzten Endes ging es mit Schwarz auf jeden Fall nicht weiter. Welche Gründe machst du dafür verantwortlich?
Also ich kann da eigentlich auch nur, also eigentlich fast nichts ergänzend dazu sagen. Also ich finde auch die öffentliche Darstellung, die PKs, immer dieses aus vergangene Beharren, Rechtfertigungen zu suchen, was ja, glaube ich, auch mit jeder PK schlimmer wurde, so gefühlt. Und ja, die andere Seite eben auch diese ausgelassenen Wechsel. Also wie oft das wirklich war, dass wir nicht die drei Wechsel genutzt haben, dass die Wechsel teilweise auch echt viel zu spät kamen, irgendwie in der 82. Minute, obwohl man irgendwie 2-1 hinten lag oder 2-0 hinten lag, dass man dann einfach mal sagt, was ja dann Kölner auch gemacht hat. Ja, ich wechsle jetzt mal in der 65. den Teuchert ein und guck mal, was passiert. Also einfach so dieses, weiß ich nicht, also auch vielleicht auch nach außen einfach so, dass dieser Wille gefehlt hat, wirklich was reißen zu wollen und wirklich was reißen zu können, auch mit der Mannschaft. Und am Ende glaube ich dann auch eine tatsächlich richtige Entscheidung, das zu dem Zeitpunkt zu machen. Und ich finde es aber auch von der Führung ganz gut, dass das zu dem Zeitpunkt geschehen ist. Also ich hätte es wahrscheinlich eher für Aktionismus gehalten, wenn das Ganze in der Hinrunde schon passiert gewesen wäre. Also ich fand das sehr, sehr, also es hat sich sehr, sehr vernünftig auf jeden Fall angefühlt.
Alles in allem, euer Urteil quasi so ein bisschen, dass sich Alois Schwarz zu sehr in sein Schicksal ergeben hat, Daniel, kann man das so vielleicht unterschreiben?
So wirkte es zumindest.
Ja, also keiner von uns steckt in seine Haut, das ist klar.
Aber genau. Ich kann jetzt auch nicht in den Kopf reinschauen und ich weiß auch nicht, was in der Halbzeit in der Kabine besprochen wurde, aber da muss ich absolut sagen, wenn das, wie Markus richtig sagt, in der Kabine genauso mit dieser Körpersprache, mit dieser Meinung, wie auf den PKs, wie an der Seitenlinie verlaufen ist, dann kann ich schon auch verstehen, dass man da als Spieler jetzt nicht besonders mitgerissen ist. Und deswegen, ja, tatsächlich, irgendwie hat man dann auch da am Ende kein Aufbäumen mehr irgendwie gespürt. Und ich bin tendenziell kein großer Freund von Trainerwechseln. Also halte die oft eben tatsächlich für Aktionismus. Und klar, dann kommt einer, der es dann noch irgendwie schafft, ein paar Punkte zu holen. Und dann sagt man sich ja, zum Glück haben wir die Klasse noch gehalten. Aber das löst ja meistens die grundlegenden, drunterliegenden Probleme nicht. Aber in diesem Fall hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass es mit Schwarz nicht mehr für die Wende reicht.
Gut, dann wollen wir es bei Alois Schwarz jetzt mal gut sein lassen, bevor der uns irgendwann mal noch einen Brief schreibt. Wenn ihr uns was schreiben wollt, könnt ihr das auf Twitter und auf Facebook tun. @totalbeklubbt beziehungsweise einfach nur totalbeklubbt suchen bei Facebook. Dann könnt ihr uns da jederzeit anschreiben und unsere Meinungen kritisieren, kommentieren, für gut befinden. Wir sprechen gleich über Michael Kölner, der ja ein ganz anderes Bild eines Trainers vermittelt, als das Alois Schwarz getan hat. Am Ende aber mit einem Punkteschnitt dastand, der schlechter war als eben jener von Alois Schwarz. Wie das irgendwie zusammenpasst und ob das Hoffnung für die kommende Saison macht, gibt's hier bei Total Beklubbt gleich im großen Saisonrückblick.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, Erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Abschließend möchten wir uns bei Total Beklubbt über den Trainerwechsel oder den neuen Trainer Michael Kölner unterhalten, der eine gewisse Aufbruchsstimmung zunächst erzeugt hat beim 1. FC Nürnberg, dann aber ja in vielleicht sowas wie eine Ergebniskrise geflittert ist, relativ zeitnah allerdings auch, hinten raus sich dann nicht unbedingt Freunde gemacht hat oder nicht nur Freunde gemacht hat mit Ansagen von wegen 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Es wurden 0 und dann direkt nach der Saison verlauten ließ, wir wollen nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen. Daniel, nichtsdestotrotz ist ja ruhen gewisse Hoffnungen auf Kölner, aber eben auch ja ein Stück weit Sorgen, dass man jetzt den Mann, der im NLZ erfolgreich gearbeitet hat, ja so ein Stück weit verbrannt wird, oder?
Ja, da hast du ja auch das in der Vergangenheit in diesem Cast schon mehrfach das so angesprochen und das könnte tatsächlich sich vielleicht als Bumerang rausstellen, dass man halt sagt, ja, eigentlich blöd, dass man seine gute Arbeit aus dem Nachwuchsleistungszentrum damit jetzt verliert. Es ist auch alles so ein bisschen komisch, also es wurde dann ja ein Nachfolger da irgendwie vorgestellt und hieß es, der leitet das, und dann hieß es, nein, der leitet es nicht, Kölner bleibt trotzdem auf dem Papierleiter, dann hieß es wieder, nein, das ist nicht erlaubt aufgrund von Regularien und das war alles so komisch, merkwürdig und schwammig und das hat mich schon wieder ein bisschen geärgert. Aktuell zumindest sehe ich diese Gefahr noch nicht. Du hast auch die kleine Ergebniskrise schon angesprochen und die Tatsache, dass Kölner im Schnitt weniger Punkte geholt hat als Alois Schwarz. Aber da muss man halt auch sagen, ja gut, ich finde das ein bisschen einen unfairen Vergleich, weil er wurde natürlich am Ende der Saison geholt, hat dann da viel mit Verletzten zu kämpfen gehabt und hatte dann auch Burgstaller natürlich nicht. Wer weiß, wie viele Punkte er geholt hätte, wenn er Burgstaller gehabt hätte. Also Kölner. Und deswegen bin ich zumindest aktuell noch bereit, ihm für die nächste Saison da einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, wenn er eine Vorbereitung hat, wenn er vielleicht bei dem einen oder anderen Transfer, der hoffentlich jetzt noch getätigt wird, ein Wort mitreden kann. Und außerdem finde ich die Aussage, wir wollen oben mitspielen, überhaupt nicht verwerflich. Ich finde, im Grunde ist das die einzig richtige Aussage für die neue Saison. Und das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie beim Club wieder nach den Sternen greifen möchte, sondern grundsätzlich sollte das doch eigentlich das Ziel jeder Mannschaft sein, dass man oben mitspielt. Dass das vielleicht in der Praxis nicht immer funktioniert, ist ein anderes Thema, aber ich finde es deutlich angenehmer, wenn jemand mit ambitionierten Zielen hingeht, als sich halt sagt, ja, jetzt müssen wir halt erstmal schauen, wie wir hier die Katastrophe verwalten und wir können froh sein, wenn wir nicht wieder um den Abstieg spielen. Dann finde ich, ist doch gleich von Anfang an so eine pessimistische Stimmung verbreitet.
Bevor Max dann gerne was sagen darf, vielleicht ganz kurz, also ich möchte hier keinesfalls irgendwie Michael Kölner sofort an die Wand nageln oder irgendwie ja jegliches Vertrauen entziehen. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass sobald der Saisonstart womöglich wieder in die Hose geht, er genau an diesen Aussagen gemessen wird, die er jetzt getätigt hat, nachdem das auch nicht so super zu Ende ging. Und dafür ist das Nürnberger Medienumfeld, glaube ich, ein so hitziges mitunter, dass da dann eben tatsächlich sein Kopf schneller rollen könnte, als ihm persönlich und als uns lieb sein kann. Und das ist so ein bisschen das, was ich befürchte. Und ja, deswegen.
Ja, aber wird's denn besser, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, also ich rechne damit, dass wir in den ersten 6 Spielen 2 Punkte holen nächste Saison und letzter sind. Das ist mein aktueller Plan.
Nein, natürlich, das ist ja nicht sein Plan, aber sein Plan ist ja, wir wollen aufsteigen und dann fliegen dir halt im Zweifelsfall 2 Punkte nach 2 Spielen schon um die Ohren. Und das ist.
Aber die fliegen ihm doch so oder so um die Ohren. Ob er nur vorher sagt, er will um Aufstieg mitspielen oder auch wenn er sagt, lass mal es einfach mal auf uns zukommen.
Ja. Also, ich hätte das, glaube ich, einfach diplomatisch formuliert und hätte gesagt, wir wollen hier eine junge Mannschaft mit Zukunft entwickeln. Das hätte ich, glaube ich, gesagt, wenn ich Michael Kölner wäre.
Diplomat ist er halt nicht, er ist Oberpfälzer.
Ja.
Er ist halt impulsiv, er ist von der Sache, die er macht, ist er absolut überzeugt. Und ich glaube, genau so jemanden brauchst du jetzt eben, dass du eine gewisse Aufbruchstimmung mal erzeugen kannst. Und nichts hätten wir nötiger im Verein als mal so eine Aufbruchstimmung. Klar kann es jetzt, wenn die ersten 3 Saisonspiele wieder scheiße laufen, kann das nach hinten losgehen. Aber was ist denn, wenn wir die ersten 3 Saisonspiele mal 7 Punkte holen und dann hast du gleich eine gewisse Euphorie erzeugt und dann läuft die ganze Saison eben komplett anders. Und sind wir mal ehrlich, sehr viel schlechter als die vergangene Saison kann es ja eigentlich auch nicht laufen.
Max, ich weiß nicht, ob irgendjemand uns bis hierhin zuhören wird, aber von Club-Pessimismus ist nichts zu spüren bei Markus und bei Daniel.
Ja, ich bin ja da eigentlich auch eher auf der Optimistenseite und ich muss auch sagen, ich bin auch ehrlich gesagt in der heutigen Zeit eher ein Freund von jemandem, der im Profifußball eine klare Aussage tätigt und eine Ansage macht, als dieses ewige, klare Aussagen irgendwie verschleiern durch irgendwelche krummen krummen Aussagen, die ja, die dann nicht mehr angreifbar sind. Also ich bin da eigentlich ein Fan davon. Ich sehe das so ganz wie die beiden anderen Jungs hier auch. Und man muss vielleicht auch ein bisschen dazu sagen, zu den letzten paar Spielen, es hat sich ja dann relativ schnell abgezeichnet, dass der Club eben irgendwo im Mittelfeld im Niemandsland landet. Und wir hatten ja dann am Ende doch noch Gegner, die, also mit der Fortuna aus Düsseldorf, die damals noch um den Abstieg gespielt haben, wobei ich bis heute nicht verstanden habe, wie wir dieses Spiel verloren haben. Also furchtbar. Und ja, auch mit Kaiserslautern, die sich ja dann am letzten Tag noch gerettet haben. Und ja, ich glaube, es ist halt auch einfach unheimlich schwer, nach einem Spiel wie gegen Stuttgart, wo du eigentlich, sag ich mal, zumindest das Unentschieden verdient hättest, da wirklich rauszugehen ohne Punkt und dann ein Team nochmal zu motivieren, das halt weiß, ob wir jetzt auf Platz 6 landen oder auf Platz 10. Ja, okay, das macht vielleicht am Ende in der Vereinskasse noch was aus, aber es geht halt um nichts mehr so wirklich, ne? Also sportlich zumindest. Und ja, ich bin da auch relativ zuversichtlich und lass das auf mich zukommen. Also ich bin zuversichtlich und gerade mit den Jungen, wie gesagt, das ist das Einzige, was uns momentan bleibt, dass wir da Entwicklung sehen nächstes Jahr und ich bin gespannt.
Lasst uns mal noch über was sprechen, was wir jetzt noch nicht über Michael Köllner gesagt haben, wir haben ja eigentlich nur gesagt, er macht klare Ansagen. Alois Schwarz haben wir vorgeworfen, dass er taktisch überhaupt nicht variabel war und sehr, sehr beschränkt in seiner Spieleröffnung. Wenn übrigens jemand uns die Einfachheit und doch so komplizierte Art und Weise der Spieleröffnung mal erklären möchte, ist er gerne willkommen im Podcast. Ist es was, Markus, was vielleicht eben auch so sehr an Michael Köllner geknüpft ist, diese Hoffnung, dass er taktisch variabler ist, weil er ja durchaus mit Anpassungen innerhalb des Spiels, mit Verschieben von Spielern innerhalb des Spiels in diesen ersten Spielen, die er da an der Seitenlinie stand, ich will jetzt nicht sagen geglänzt hat, aber dass er das zumindest gezeigt hat, dass er da willens ist, das einzuführen, dass da viele, viele Hoffnungen drauf ruhen, dass es eben nicht nur einen Plan gibt.
Ja, das ist also zumindest meine Hoffnung. Er hat ja nicht nur gezeigt, dass er für verschiedene Spielsysteme und Spielideen steht, sondern die Mannschaft konnte es ja auch in gewissen Teilen auch schon umsetzen. Und er stand halt auch jetzt so ein bisschen vor dem Scherbenhaufen und er ist hat er ja auch selber gesagt, er ist jetzt nicht der Allmächtige, der jetzt kommt und durch Handauflegen den ganzen Verein umkrempelt und plötzlich aus Lahm irgendwelche Sprinter macht. Aber man sieht zumindest eine Entwicklung bei ihm, weißt? Und diese Entwicklung habe ich vorher nicht gesehen. Die habe ich aber auch, muss man fairerweise sagen, unter Weiler auch nicht gesehen, dass sich da spielerisch irgendwie was entwickelt hätte. Und es hat mit Sicherheit in den letzten Spielen vieles nicht funktioniert. Aber ich sag mal dann halt auch immer, wer was probiert, der kann was verkehrt machen. Aber wer gar nicht erst was probiert, bei dem kann es dann auch nicht ins Positive gehen. Und von daher knüpfe ich da schon sehr viel Hoffnung da dran.
Wie geht's euch anderen beiden? Sind das wirklich Aspekte, die ihr mit in die Zukunft nehmen wollt?
Ja, also ich sehe ja immer noch, wir haben wirklich auch ein paar glückliche Punkte erzielt unter Köllner, wo ich sagen muss, dass unser Defensivspiel besser geworden ist, ich aber tatsächlich in der Offensive vermisst hatten. Also wir hatten wirklich ein paar Spiele, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, zum Beispiel gegen Würzburg oder ja, Aue jetzt wahrscheinlich nicht, aber was hatten wir hier noch, St. Pauli oder so, wo wirklich nach vorne gar nichts lief. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und eine Sache bei Köllner, die mich auch noch gestört hat, ist diese Torwartposition. Also dass das Fass irgendwie nochmal aufgemacht wurde, weil ich finde, dass Kirschbaum eine überragende Hinrunde gespielt hat. Und das ist so einer der größten Dinger, die mich eigentlich gestört hat, dass dann der Schäfer nochmal, also dass man eben dieses Fass einfach nochmal aufgemacht hat, obwohl das eigentlich nicht mehr aufzumachen war. Also klar, ein schöner Abschied ist das eine, aber wirklich ein Kirschbaum, der letzte Saison wirklich noch geschwommen ist teilweise und man wirklich auch als Fehleinkauf gewertet hat, der sich diese Saison wirklich klasse gefangen hat, dann wieder aufs Abstellgleis zu stellen nach der Verletzung oder nach der Rückkehr, den dann nicht wieder aufzustellen, das war so eins der Dinger, die mich sehr gestört hat an Kölners Taten.
Da halte ich aber Kölner, Oberpfälzer hin oder her, für den Diplomaten, der sowas dann auch verkaufen kann in der Mannschaft. Also der dann auch, glaube ich, einem Kirschbaum so das beibringen kann, dass man sagt, ja, hier, nächste Saison kommt dann deine Saison und Schäfer kriegt jetzt nochmal den Abschied und so. Also da, wie gesagt, man kann immer nicht reinschauen in die Köpfe, man weiß auch nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert, aber von dem, was man öffentlich mitbekommt, halte ich ihn da einfach für den besseren Menschen, ja, Händler, sage ich jetzt, das ist das falsche Wort, aber halt, also der besser da einfach mit Menschen umgehen kann und der so eine Entscheidung auch besser verpacken und kommunizieren kann.
Manchmal das Kommunizieren ist Deutsch und Englisch gemixt halt auch nicht so gut. Ja, aber nochmal ganz kurz zu dieser Torwartsache. Ich weiß nicht, wie er das innerhalb der Mannschaft kommuniziert hat, aber ich fand diese Darstellung nach außen so schlecht. Da bin ich volles Kanonenrohr bei Max. Warum sagt er denn über diese Torwartdebatte, ob jetzt, wenn Kirschbaum nicht mehr verletzt ist, ob dann Schäfer noch im Tor steht, dass auch auf der Torwartposition das Leistungsprinzip entscheiden würde, wo doch eigentlich Kirschbaum, okay, hatte ein wirklich beschissenes Spiel, das war gegen München, aber ansonsten hat er ja wirklich auf viele Punkte festgehalten. Also das fand ich gerade in der Kommunikation nach außen hin sehr, sehr unglücklich.
Ja, aber das ist die Kommunikation nach außen, aber wichtig ist da, glaube ich, eher die Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Und Du hast gerade gesagt, das Leistungsprinzip zählt. Und Schäfer hat ja auch keine Fehler gemacht, ne? Und von daher glaube ich eher, dass er noch ein Fass aufgemacht hätte, wenn er Schäfer rausgenommen hätte, zumal ja dann auch noch diese kleine Geschichte war, dass Kölner der Meinung war, Kirschbaum ist noch nicht hundertprozentig fit und hat ihm dann überlassen, ob er sich auf die Bank setzen will oder nicht. Und da ist halt auch von Kirschbaums Seiten, glauben, im Nachhinein wird er es, glaube ich, anders machen.
Hat er sogar so gesagt, dass er das anders machen würde, hat er in einem Interview kundgetan.
Ja, und das hat halt dann auch noch mit reingespielt und ich glaube, dass Kölner dann schon auch so ein Trainer ist, der einen Spieler dann auch mal reglementiert. Umsonst hat er ja auch nicht Kammerbauer im letzten Spiel in Kaiserslautern auf die Bank gesetzt. Er wird ihm, glaube ich, auch eindeutig gesagt haben, dass die Kritik, dass sie ihn nicht zur U20 WM haben fahren lassen, dass er die nicht für sonderlich glücklich gehalten hat und hat ihn wahrscheinlich auch deswegen dann auf die Bank wieder gesetzt.
Wir dürfen gespannt sein. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wir dürfen doch kurz vorausschauen auf die nächste Saison. Was gibt Grund zur Hoffnung? Was erwartet ihr von der Saison? Einige Neuzugänge sind ja mittlerweile bekannt. Fabian Pretlow wird, und das fürchte ich ganz ehrlich, Thorsten Kirschbaum die Hölle im Tor heiß machen. Dazu mit Enrico Valentini einen Außenverteidiger geholt, Lukas Jäger, den gefühlt keine Sau auf dieser Welt kennt, spielt in der Innenverteidigung oder kämpft zumindest um den Platz in der Innenverteidigung. Über Sebastian Kerk wird viel geschrieben, genauso wie über Lukas Hufnagel, da haben wir das sogar schon kurz angedeutet, dass er womöglich noch eine Saison ausgeliehen wird. Also so super viele Baustellen gibt es scheinbar schon gar nicht mehr im Kader des ersten FC Nürnberg, deswegen lässt sich vielleicht sogar schon ein erstes Urteil oder ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont erahnen, Max. Was sind deine Hoffnungen für die Sommerpause und dann für die Vorbereitung beziehungsweise für den Start in die nächste Saison?
Ja, ich glaube einfach mal einen Saisonstart, der glimpflicher verläuft als letztes Jahr und dass man vielleicht den Anschluss oder sag ich mal den Rückstand geringer hält auf den Relegationsplatz oder allgemein auf die Aufstiegsplätze. Plätze. Also ich glaube, nächstes Jahr ist die zweite Liga etwas schwächer als dieses Jahr. Aber also wirklich ernsthafte Aufstiegsambitionen rechne ich uns nicht zu. So optimistisch bin ich nicht. Ich bin halt eher ein Fan davon, dass dieses System Kölner, was da jetzt etabliert wird, dass das irgendwie nachhaltig sich auswirkt, vielleicht auf die Folgejahre. Wir haben ja auch mal schon mal über so ein Modell Freiburg gesprochen, damals im Sandhausen-Cast, ob sich vielleicht mittelfristig sowas einrichten lässt, dass wir wirklich versuchen, über die Jugend zu kommen und was Nachhaltiges aufzubauen und nicht wie nach dem Abstieg so eine komplette Mannschaftsauswechslung, die dann nicht zusammenpasst, sich finden muss, die wieder aussortiert wird. Also ich, wie gesagt, ich wäre zufrieden, wenn wir irgendwo im einstelligen Bereich, also in der ersten Tabellenhälfte landen. Realistisch gesehen freuen würde ich mich natürlich über alles, was darüber hinausgeht.
Daniel, würdest du das auch so angehen oder sagst du, nee, da geht was? Max hat es so ein bisschen angedeutet, die zweite Liga nächste Saison macht auf dem Papier zumindest erstmal einen verdammt ausgeglichenen Eindruck, einen, den wir über viele, viele Jahre nicht mehr hatten. Es wurde schon auf Twitter gewitzelt, die schwächste zweite Liga aller Zeiten. Ist das die Chance, die der Club vielleicht auch nutzen muss?
Also ich will nächste Saison zwei Derby-Siege und alles andere ist mir wurscht. nee, Spaß beiseite. Also ich finde, man darf jetzt auch das, was Kölner da am Ende geleistet hat, als auch nicht schlechter reden, als es dann tatsächlich war. Weil ich meine, immerhin hat er es geschafft, die Mannschaft irgendwie zu stabilisieren, weil ich hatte schon kurz vor dem Trainerwechsel die Gefahr im Auge, dass das halt weiter nach unten trudelt. Und wie gesagt, man muss von Nürnberg gar nicht so weit wegschauen, um zu sehen, nämlich nach 1860 nach München, wie das auch eben ganz weit nach unten trudeln kann. Und da hat das zumindest geschafft, mit vielleicht Ergebniskrise, aber trotzdem irgendwie mit neuer Spielidee, mit neuen Spielansätzen, da die Mannschaft zu stabilisieren. Und deswegen baue ich jetzt einfach darauf, dass er mit einem möglicherweise in der Sommerpause ausgeruhten Kader, mit Verletzten, die jetzt dann irgendwie wieder zurückkehren, mit neuen Verstärkungen, einfach irgendwie ein flexibleres System etablieren kann, wo einfach wieder. Also das würde mir ja schon mal fürs Erste reichen. Ich verlange jetzt gar nicht, dass man da irgendwie ab Spieltag 1 irgendwie alle aus dem Stadion schießt, aber es würde mir ja zumindest reichen, wenn ich einfach mal sehe, die Mannschaft spielt wieder guten Fußball und funktioniert als Gefüge und alles Weitere, weil dann hat auch der Trainer erstmal Ruhe zu arbeiten. Wenn du dann erstmal ein paar Punkte auf dem Konto hast, dann ist halt nicht gleich wieder Druck auf dem Kessel ab Minute 1. Und dann einfach mit so einer Mannschaft dann mal schauen, weil wir wissen alle, eine Saison ist lang. Das heißt, da ist jetzt irgendwie nach den ersten 10 Spieltagen noch überhaupt nichts entschieden. Aber wenn man da einfach sich gut positioniert hat und auch von der Spielanleihe eine Mannschaft hat, der Spaß macht zuzuschauen, und alles Weitere wird sich dann hinten raus zeigen.
Markus, Daniel und Max gehen zumindestens, würde ich Ihnen jetzt unterstellen wollen, mit keinem super schlechten Gefühl in den Sommer, sondern mit so einer ganz leichten Vorfreude, die ja im Verlauf der Saison doch sehr stark verebbt war. Geht's dir genauso?
Als Chefoptimist, wo ich vorhin so zumindest bezeichnet wurde. Also ich denke mal, man darf die zweite Liga nächste Saison nicht unterschätzen. Sie wird, du hast es glaube ich gesagt, Daniel, sehr ausgeglichen sein. Das birgt Chancen, aber es birgt auch Gefahren. Von daher könnte es eine schwierige Saison werden. Es könnte aber auch genauso gut nach vorne gehen. Die Älteren unter uns, so wie ich, werden sich vielleicht noch an eine selige Saison 1984-85 erinnern, als wir einen ähnlichen Kindergarten dann plötzlich in der ersten Mannschaft hatten mit ein, zwei Routiniers und dann plötzlich eine gefühlt komplett andere Art und Weise Fußball zu spielen kreiert haben, die in zur damaligen Zeit eben nicht da war, Offensivfußball. Und das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir einfach wieder eine gewisse Spielidee entwickeln Und ich glaube, wenn diese Spielidee da ist, dann nimmt es die Zuschauer mit, dann kann sich sowas dann auch zum Selbstläufer entwickeln. Und ich glaube, dann könnte man auch mal nach oben denken. Aber ich denke, das Wichtigste wird sein, dass wir nächste Saison einfach mal von Spieltag 1 nichts mit den hinteren Plätzen zu tun haben, vielleicht wirklich mal gut in die Saison kommen und einfach mal zeigen, dass wir schaffen können, eine Mannschaft und einen Kader einfach in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Und da wäre ich schon zufrieden.
Also die große Hoffnung bei euch ruht, wenn ich das richtig aus euren Worten lese, vor allen Dingen darauf, dass sich da spielerisch was entwickelt, dass es Spaß macht, der Mannschaft wieder zuzuschauen, dass Leute wie Konstant Csákbár, der nicht mehr für den 1. FC Nürnberg spielen wird, häufiger Grund für einen Salto hat. Und dass dann vielleicht auch wieder der ein oder andere mehr mal den Weg ins Max-Morlock-Stadion, wie es ja ab nächster Saison heißen wird, darüber haben wir nämlich überhaupt nicht geredet. Aber Zeit, ne? Wir können ja nicht 3 Stunden sprechen, wir sind nicht der Rasenfunk. Dass einfach mal wieder vielleicht auch der ein oder andere mehr den Weg ins Stadion findet. Und das vielleicht noch was, das dürfen wir durchaus auf die Flop-Liste setzen. Wir müssen uns ein Stück weit womöglich auch an die eigene Nase fassen, dass irgendwie so ein Zuschauerschnitt von 25.000 irgendwie nicht das Beste auf dieser Welt ist. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch dreien bedanken, dass ihr so ausführlich mit mir auf die Saison zurückgeschaut habt. Ich hoffe, es wird für den Hörer auch eine relativ kurzweilige Angelegenheit. Für mich war es das jedenfalls. Ansonsten möchte ich natürlich allen Hörern danken, die sich diese Saison so fleißig unseren Podcast angehört haben. Wer das noch nicht regelmäßig tut, abonniert den RSS-Feed, ladet ihn bei iTunes runter, bewertet ihn bei iTunes, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook. Vielen Dank nochmal an Markus, an Daniel und an Max. Wir sind dann vor der nächsten Saison wieder da, hier bei meinsportradio.de, wenn wir total bekloppt, bei total bekloppt analysieren, wie die Saisonvorbereitung lief beim 1. FC Nürnberg, wie es vor allen Dingen dann auch um den ein oder anderen Spielertransfer bestellt war. Und ansonsten noch der Programmhinweis. Hier im Programm von meinsportradio.de gibt es am Samstag und am Sonntag Blindenfußball, Bundesliga, Spieltag Nummer 2 aus Dortmund, inklusive Revierderby und am Sonntag die German Football League, die Crocodiles gegen die Rebels, Köln gegen Berlin, ebenfalls live auf meinsportradio.de. Das war total bekloppt. Und wir hören uns nächste Saison wieder.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.